Nach langer Abstinenz sind wir wieder zurück mit dem besten Podcast der Welt, bestätigt von Wikipedia, dem Dorfkino-Podcast. Ich bin Felix.
Und ich bin Tim.
Und wir reden über sehr, sehr viele coole Trailer und sehr, sehr viele coole Filme. Bis gleich.
Bussi.
Und da sind wir wieder. Ja, wenn ihr das erste Mal eingeschaltet habt, dann eine kurze Info für euch. Wir haben so einen kleinen Programmablauf, um es mal so zu sagen. Am Anfang besprechen wir immer neue, coole Trailer. Das sind jetzt diesmal ein bisschen mehr, weil eben so eine lange Zeit zwischen diesem und dem letzten Podcast war, beziehungsweise der letzten Episode. Danach reden wir über das, was wir gesehen haben. Und am Ende gibt es so eine kleine Kategorie, die wir auch gerne mal vernachlässigen. Much Wow, Such Crap. Da muss es aber auch schon würdigen Kandidaten geben. Wenn wir dann heute dazu kommen, dann werdet ihr schon erfahren, was das denn ist. Jetzt fangen wir mal an mit dem Trailer und dem ersten Trailer. The Lego Batman Movie. Ja, ist eine Abkopplung von The Lego Movie und zwar einfach nur über Batman. Wieder im Lego-Stil, sehr cool gehalten, sieht wieder sehr, sehr gut aus. Sieht schon recht witzig aus. Hat die gleichen Synchronsprecher wie auch bei The Lego Movie. Im Deutschen sind das sogar die Originalsprecher von Christian Bale, der Batman spricht, und von Alfred, das ist auch der gleiche Sprecher. Ja, also ich finde den Trailer sehr witzig, also was heißt sehr witzig, aber der hat noch den Charme von The Lego Movie und mir hat er sehr gut gefallen und ich glaube, das kann sich auch über den ganzen Film wieder tragen.
Was kommt hin.
Ist deine Meinung dazu, Tim?
Kommt hin. Tim kommt hin, ja.
Tim, gut. Dann zum nächsten Trailer, den ich sehr cool finde.
Popstar, Never Stop, Never Stopping Red Band Trailer.
Ja, also eigentlich, der Film heißt Popstar, Never Stop, Never Stopping.
Warum denn Red Band?
Red Band. Ich weiß gar nicht, das irgendwie in den USA hat das was zu bedeuten. Ich weiß gerade nicht, was genau. Jedenfalls ist das ein Film, eine Komödie mit Andy Samberg und ein paar anderen weiteren. Andy Samberg ist der Leadsänger von The Lonely Island. Wenn ihr die kennt, das ist eine Comedy-Band aus den USA, die da sehr, sehr erfolgreich sind. Und Andy Samberg ist mit Brooklyn Nine-Nine, über die ich auch schon mal geredet habe, die Serie, sozusagen ins Schauspielergeschäft eingestiegen und hat zum Beispiel auch die Emmys moderiert. Und jetzt hat er mit seiner Band einen Film gemacht, der so eine Verarsche ist auf so diese anderen Popstar-Filme. Keine Ahnung, es gab ja einen über Miley Cyrus oder über Justin Bieber. Und ich finde, der verarscht das Business ganz gut. Wer da alles vorkommt, ist schon echt krass. Also wir haben, keine Ahnung, Snoop Dogg, Usher, DJ Khaled, auch bekannte Schauspieler, aber die halt recht kurz immer nur zu sehen sind im Trailer. Ich weiß gar nicht, ob der in Deutschland unbedingt so krass erfolgreich sein wird. In den USA sind sie halt sehr bekannt und ich glaube, da wird er auch erfolgreich sein. Und ich glaube, der wird auch recht witzig, wenn sie das beibehalten, was sie in den Songs machen. Wie fandest du denn den Trailer als jemand, der die Band jetzt nicht kennt?
Ja, ansprechend. Also sah nicht schlecht aus, war ganz lustig. Ja, war in Ordnung.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, was ich da genau von erwarten soll, aber also ich weiß nicht, was da für ein Film bei rauskommen soll, genau. Aber es könnte sogar so ein Mini-Kurzfilm sein. Es könnte ganz lustig sein eigentlich.
Also Kurzfilm
könnte es auf jeden Fall. Stell dir vor, Trailer als Einzelfilm wäre eigentlich auch ganz lustig. Also würde sogar funktionieren
wahrscheinlich. Ja, das stimmt. Der Trailer ist auch gut geschnitten, muss man sagen. Dann kommen wir direkt mal zum nächsten Trailer. Ein Film, auf den ich mich sehr freue, den mir noch anzuschauen. Ich glaube, hier steht eine Info, dass der am 2. April schon in den Kinos war. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Ich glaube, der kommt erst Mitte Mai in Deutschland, wenn ich mich nicht irre. A Green Room nennt er sich. Der war am 2. April, glaube ich, in den USA in den Kinos. Und zwar geht es darum, dass eine Punkband, sind halt nicht so wirklich erfolgreich und nehmen jeden Gig an. Und dann nehmen sie auch einen Gig an in einem Nazi-Schuppen und werden dann halt später in einem Raum festgehalten, wo sie eine Leiche auffinden. Ob die zur Band gehört, das weiß man jetzt nicht ganz genau. Und ja, jedenfalls soll das ein Thriller sein und so viel mehr weiß man auch nicht. Und ich glaube, so viel mehr soll man auch nicht wissen. Er hat sehr gute Kritiken bekommen bisher und ich glaube, also ich habe Bock auf den Film. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir aussieht nach dem Trailer. Ich hatte noch den ersten gesehen, du hast jetzt nur den gesehen. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich weiß nicht, also ich mag den Stil nicht, aber das ist es ist halt einfach eine Art Nazi-Band. Es ist ein Nazi-Band-Thriller. Also es ist genau das, was es ist.
Ja.
Um es behindert auszudrücken. Also
dann darfst du mal über den nächsten Trailer reden.
Ja, Independence Day 2, Wiederkehr. Also ich weiß immer noch nicht, warum Independence Day einen zweiten Teil braucht. Und ich kann es immer noch nicht gutheißen, weil ganz ehrlich, der erste war super, aber nee, was soll denn Neues kommen?
Ja, super fand ich den ersten zum Beispiel nicht, aber
er sah ja, halt er war aus, schon was, er war was Neues, also.
Ja, das stimmt auf jeden Fall.
Aber guck mal, im ersten Teil haben Aliens die Erde überfallen. Was passiert im zweiten Teil?
Nochmal. Boah.
Krasse Story.
Damn, das ist. Ist das innovativ!
Ja, aber der nächste Trailer doch schon besser aus. Da hast du gesagt, da freust du dich drauf. Money Monster, was sieht man denn in diesem Trailer, beziehungsweise worum geht's denn in dem Film?
Ja, George Clooney spielt einen TV-Broker.
Ja.
Eigentlich ein TV-Broker und seine Live-Show wird unterbrochen von einem Typen, der ihn mehr oder weniger kidnappt und mit einem Bombengürtel versieht. Ja. Und um halt alle in die Luft zu sprengen, wenn er nicht gewisse Geheimnisse, die keiner aus der Öffentlichkeit erfahren darf, preisgibt.
Über das ganze Wall Street.
Ja. Und in order to save his life werden Geheimnisse aufgedeckt, natürlich. Also, ja. Mal gucken. Voraussichtlich, schätze ich.
Ein kurzer Trailer, aber sah auf jeden Fall interessant aus.
Soll anscheinend am 26. Mai starten.
Hier in Deutschland. Genau. Dann kommen wir zum, glaube ich, komischsten Trailer, den ich seit langem gesehen habe. Wurstfest. Genau, im Englischen Sausage Party. Ich weiß gar nicht, ob der im Deutschen übersetzt wird. Ein Film von Seth Rogen und James Franco und auch Jonah Hill, also von dieser Clique, die auch unter anderem, keine Ahnung, Das ist das Ende, Ananas Express oder all diese Filme gemacht haben. Und das ist ein Animationsfilm und in diesem Trailer sieht man Lebensmittel, die sich erstmal freuen, dass sie mit nach Hause genommen werden und dann zu Hause merken sie aber, dass sie ganz schön schlimme Dinge widerfahren, indem sie geschält werden, wie zum Beispiel die Kartoffel oder gegessen und so weiter. Und es ist ein sehr abgefuckter Trailer, der auch einfach so plötzlich so abgefuckt wird.
Es wirkt halt wie ein Kinderfilm, so ein Pixar-Film über Lebensmittel und irgendwann wird es dann halt zu einem Lebensmittel-Horrorfilm.
Ja.
Also wirklich, also da gibt es Szenen, die mit Essen so eklig sind schon. Also eine Nudelsuppe, die deren Gedärmenudeln sich auf dem Tisch ergießen und kleine Babykarotten, die ihren Eltern dann zerkaut werden, zusehen müssen.
Schon sehr traurig teilweise, ja. Ist aber in den USA, glaube ich, schon draußen, beziehungsweise er hat auf jeden Fall schon Kritiken bekommen und die sind, ich glaube, so im 80er-Bereich, was also wirklich ganz gut ist. Gut, das geht auch nochmal runter nach einer Zeit, aber so schlecht wird er dann wohl nicht sein.
Er wurde schon vor Ewigkeiten angekündigt, ich glaube schon vor 2 Jahren, da war Seth Rogen bei Snoop Dogg bei Westfest TV und hat mit ihm einen Cross-Joint gedreht.
Oh.
Und hat dabei schon seinen Film angekündigt.
Nicht schlecht.
Ein bisschen her.
Und dann kommen wir zum nächsten Trailer.
Star Wars, A Rogue One.
Ja.
Also, wie euch bald bekannt sein sollte, spätestens nachdem ich meinen Satz beendet habe, wird neben den neuen Filmen, die jetzt, also neben Star Wars 8 und 9, noch Star Wars A Rogue One kommen und Han Solo Filme. Und Star Wars A Rogue One spielt vor dem vierten Teil, zwischen dem dritten und dem vierten Teil und behandelt die Informationsbeschaffung, also die Disk, die Leia im vierten Teil bekommt, die R2-D2, also im Prinzip sozusagen den Aufbau zum vierten Teil bietet.
Ja.
Also das sind die Daten vom Todesstern, also damit der vierte überhaupt in Gang kommt.
Ne? Ich finde den Trailer sehr cool, ich mochte ihn. Ich mag die Schauspieler sehr, die drin vorkommen. Also wir haben Felicity Jones in der Hauptrolle, dann Mads Mikkelsen, bin ich sehr großer Fan. Ben Mendelsohn als Bösewicht war er ja schon. Und Alan Tudyk mag ich auch sehr, gerade wegen Firefly oder Con Man, eine neue Serie von ihm. Sehr cool. Kommt am 16. Dezember 2016 und wir werden uns ihn eh anschauen. Also,
ja, klar.
Eben, muss sein.
Es sah auf jeden Fall besser aus als der Trailer zum 7. Teil. Also,
ich mochte auch den zum 7., aber da sind wir gespaltener Meinung.
Ja.
Könnt ihr euch auch gerne nochmal anhören, die Episode.
Das stimmt, ja.
Dann kommen wir zum nächsten Trailer, wo wir einer Meinung sind, nämlich dieser Meinung, das muss nicht sein.
Nee, TMNT 2, Teenage Mutant Ninja Turtles, die Michael Bay-Verfilmung von den beliebten 4 Schildkröten mit Ninja-Verschluss.
Ich mochte damals die Serie als Kind.
Ja,
die war
Shredder schön. Und...
Ja, und jetzt kommt da sowas.
Ja, ein Geschredder.
Da fühlt sich so ein bisschen an, als würde Michael Bay einfach so deine Kindheitserinnerungen nehmen und alles explodieren lassen.
Hm.
Was und, er auch tut.
Und, ja, und dann noch eine nackte Frau drauf schießen lassen.
Ja. So, dann kommen wir zum Film, auf den ich mich sehr freue. Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Wenn ich weiß, was das ist ein Buch, das J.K. Rowling sehr kurz danach geschrieben hat, nachdem sie alle Harry Potter Bücher fertig hatte. Und das ist... Sie hat es aber sogar unter einem Pseudonym veröffentlicht. Und deswegen ist das Buch auch nie so richtig erfolgreich geworden. Aber es kam auch relativ schnell raus, dass es von ihr ist. Und es spielt auch in dem gleichen Harry Potter-Universum. Und es geht eben um einen Schüler, der bei Hogwarts rausgeflogen ist. Nur einer hat sich für ihn eingesetzt, und zwar Albus Dumbledore. Und dieser Schüler wird gespielt von Eddie Redmayne. Und der hat eben mit diesen fantastischen Tierwesen aus dem ganzen Universum zu tun. Und spielt in New York. Ich mag den Trailer sehr, mir gefällt der Stil und ich bin mal sehr gespannt, wie der Film wird. Kommt am 17. November 2016 in den Kinos. Ich werde mir als großer Harry Potter-Fan natürlich anschauen. Wie fandest du denn den Trailer?
Nett.
Nett.
Ja. Du musst mir eine Information verifizieren, also beziehungsweise auch falsifizieren. Und zwar, ich hörte, dass die liebe J.K. Rowling angekündigt hat, 3 weitere Bücher zu schreiben. Ist dem korrekt?
Dem ist korrekt. Ob sie aber die Hauptstory beinhalten, das ist nicht bekannt. Also das kann auch einfach sein, dass es... Weil sie hat ein paar von solchen Werken wie Fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind, wo einfach nur das Universum ausgeweitet wird, aber es nicht um die Hauptpersonen geht. Mhm. Also sie hat da das ganze Universum im Kopf, aber es geht nicht immer nur um hier Harry.
Ah,
ja.
Um Haarige.
Genau. Dann Harry. Kommen wir zum Trailer auf einen Film, auf den wir beide sehr gespannt sind, und zwar... Doctor Strange, mit einem meiner Lieblingsschauspieler in der Hauptrolle, Benedict Cumberbatch, hier mit Bart das erste Mal, sieht ein bisschen komisch aus, aber...
Sieht ein bisschen aus wie der Bart von PewDiePie, finde ich.
Sieht ein bisschen strange aus. So, damit haben wir den ersten schlechten Witz, war, glaube ich, hat sogar ein bisschen gedauert diesmal.
Ja, es ist schon fast zu kurz her.
Okay. Ja, wie fandest du den Trailer? Sagt er dir zu? Was erwartest du dir von diesem neuen Marvel-Film?
Ich kenne den Charakter gar nicht. Also ich weiß, dass es das Äquivalent zu DCs Dr. Manhattan ist. Beziehungsweise so eine Art Parallelfigur. Aber ich habe keinerlei Prämisse vom Film irgendwie aus dem Trailer rauslesen können. Also irgendwie,
ja, relativ wenig.
Er ist verletzt worden und steht wieder auf.
Und so. Hat dann irgendwie Zauberkräfte und genau. Inception und ja...
Also er ist so ein Mindbender, glaube ich. Ja. Aber mehr weiß ich nicht.
Dann kommen wir zum nächsten Film, zu Die glorreichen 7. Ein Western, ein doch ernster Western, natürlich auch mit ein bisschen Comedy. Der bekannteste ist auf jeden Fall Chris Pratt und eben noch...
Und Jason Momoa.
Genau, und ja. 6, also die beiden und 5 weitere, Die glorreichen 7 eben. Und ja, der Western sah aus wie ein sehr klassischer Western. Aber ich hätte mal Bock wieder auf einen guten klassischen Western, wenn er denn gut wird. Und nicht sowas wie, keine Ahnung, hier, der von Seth MacFarlane, der Western-Film, dieses Comedy-Ding, was unglaublich schlecht war.
Genau. Nicht von The Ridiculous 6, oder?
Nein, das ist ja von Adam Sandler. Das war auch unglaublich schlecht. A Million Ways to Die in the West. Mochte ich gar nicht. Fand ich ganz schlimm. Also,
mich nicht auf dem Schirm. Aber mir kam irgendwie der Trailer zu Die glorreichen 7 vor wie eine Mischung aus The Revenant, dann die Ridiculous 6 und Django Unchained. Irgendwie, zwar vom Stil her irgendwie.
Ja. Aber wäre ja ein guter Stil, kann man mal sagen. Abgesehen von Ridiculous 6.
Ja.
So, dann kommen wir zum vorletzten Trailer, und zwar zu Jason Bourne 5. Was hast denn du mit der Jason Bourne-Reihe zu tun? Also
ich habe keinen von diesen Filmen gesehen und ich finde sie trotzdem scheiße. Weil ich wollte mal einen gucken und ich konnte nicht gucken, weil es zu schnell geschnitten war. Es ist unerträglich. Also es ist so dermaßen widerlich zu sehen, finde ich. Also
ja,
es ist so anstrengend einfach. Ich habe halt keinen Bock, einen Actionfilm mit einer stupiden Story zu gucken. Ich will ja die Action genießen, aber wenn ich dann halt immer nur so diese Lichtblitze habe von irgendwelchen neuen Impressionen von dem neuen Lexus, an dem er vorbeifährt und dann in der nächsten Millisekunde an irgendeinem LKW und jedes Mal, also zum Beispiel, wenn er mit dem Motorrad durch den Stau fährt, bei jedem scheiß Auto wechselt die Kameraeinstellung. Ich weiß nicht warum und das ist halt vollkommen unnötig.
Sehr stressig.
Ja, und das ist einfach anstrengend. Deswegen habe ich schon gar keinen Bock, den zu gucken. Deswegen sage ich, er ist scheiße. Also ich habe, ohne zu wissen, wie er ist, also kann er sein, dass es...
Ich sage nicht, dass er scheiße ist, aber mir gefällt die Art, wie sie geschnitten sind und so weiter auch nicht. Also ich bin auf deiner Seite. Auf jeden Fall. Aber dann beim nächsten Film sind wir ich gebe es jetzt auf.
Beim nächsten Film sind wir ebenfalls einer Meinung. Bei Swiss Army Man, dem neuen Film von Daniel Radcliffe.
Beziehungsweise mit Daniel Radcliffe.
Ich glaube sogar von.
Echt? Das wäre mir neu. Aber
Whatever, mate. Ja, auf jeden Fall.
Daniels.
Daniels ist schon arg nah dran an
Daniels. Ja, der Writer ist Daniels, steht hier.
Ja.
Genau, hier die schöne Beschreibung. There are 7 billion people on the planet. You might be lucky enough to bump into the one person you want to spend the rest of your life with. Swiss Army Man. Ja, und zwar ist es eine einsame Insel. Oder ist sie einsam? Aber man sieht auf jeden Fall eine Insel.
Ja, es ist so.
So
Castaway.
Genau. Und auf einmal strandet dort Daniel Radcliffe. Und der Typ freundet sich mit ihm an. Und man sieht im Trailer irgendwie auf einmal nur, dass Daniel Radcliffe extrem nützlich für ihn ist. Weil er fungiert zum Beispiel als Boot.
Ja, er kann kotzen und irgendwie nicht sterben. Also er ist irgendwie so ein Spucker-Zombie.
Also er kann einfach sehr, sehr viel. Deswegen auch Swiss Army Man. Wegen dem
jetzt, ich habe die ganze Zeit gedacht, wieso Swiss Army Man?
Ja, deswegen.
War er in der Army?
Das macht gar keinen Sinn.
Hey, ist ja voll dumm.
Ja, nee, wegen dem Schweizer Taschenmesser, weil er eben auch alles kann.
Muss keiner denn bohren?
Ja, er war irgendwie
auch. War da vorne so ein Gewinde, oder?
Ja. Hat er. Wow, gar nicht so lange gedauert bis zum ersten Peniswitz. Nicht schlecht. Fängt schon mal wieder gut an. So.
Ich dachte, ich habe von seinem Bauchnabel geredet.
Ah, ja, klar. So.
Ein erhabener Nippel.
Das war's dann mit den Trailern und machen wir weiter mit, was wir gesehen haben. Übrigens, wenn ihr euch die Trailer natürlich selber mal anschauen wollt, könnt ihr es gerne tun. Die sind alle bei uns verlinkt auf www.dorfkino-podcast.de.
Okay, was jetzt wir kommt,
gesehen haben.
Genau, was wir gesehen haben. Ich habe ein wenig mehr gesehen als du.
Deswegen darfst du auch anfangen.
Dezent, ja. Ich beginne mit
Prometheus.
Genau. Also im Prinzip der neue Alien-Film von Ridley Scott.
Ja.
Im Endeffekt ist es ist ein Alien-Film. Es wird auch gesagt, dass es ein Alien-Film ist.
Also jetzt,
obwohl er nicht Alien heißt.
Mal um das dazu zu sagen, nicht irgendein Alien-Film, sondern es hat schon mit der Reihe Alien zu
tun. Also es ist das Alien, es ist eine Art Alien-Prequel, glaube ich.
Mhm.
Und
war er denn gut?
Ja, ich mag ihn. Also ich mag den Stil. Ich finde ihn ganz, ich fand ihn gut. Ich habe ein Kino gesehen, der war eigentlich ganz geil. Das war, glaube ich, einer der ersten Filme, die ich ansatzweise gruselig fand im Kino.
Okay.
Und ich fand das so schön düster. War schön. War echt gut. Und es gab auch ein paar Szenen, die halt echt krass sind. Also die halt echt brutal sind. Zum Beispiel gibt es so eine Szene, da ist halt einer so infested with irgendein... Also, okay, ich bin halt Englisch. da hat halt einer so dieses Alien-Geschnodder irgendwie im Körper drin und wird halt so eine Art Alien-Zombie. Alien-Zombie-Ninja-Pirat. Okay. Und der liegt dann vor dem Schiff, mit dem sie auf dem Planeten gelandet sind. Und die Klappe geht runter, also die Landeklappe. Und er ist halt so zu so einem Paket verschnürt mit seinen eigenen Armen und Beinen, die sind so nach hinten gebrochen. Also sein kompletter Körper ist halt gebrochen und zermatscht irgendwie. Und es ist schon... Es gibt echt eklige Szenen und es sieht einfach auch geil aus. Von 2012 und also schon etwas älter, aber...
Naja, etwas älter als 2012.
Geh ich an. Ja, mittlerweile ist 2012 halt schon fast 2009. Sowas von 2009.
2000 und out. So, dann machen wir weiter mit deinem nächsten Film, den du wahrscheinlich im gleichen Atemzug geschaut hast, oder? Alien vs. Predator.
Ja, genau. Das ist im Prinzip die Zusammenführung der Predator-Reihe und der Alien-Reihe. Wie der Name vielleicht schon sagt. So ähnlich wie bei Freddy vs. Jason.
Der ist jetzt mal ein bisschen älter. Das ist aber, glaube ich, echt nicht der richtige, den ich da gerade angeklickt habe bei IMDb.
Das ist ein Videospiel. Ja.
Okay, dann ist es doch nicht so alt. Red einfach weiter.
Ja. Gut gemacht. Sehr gut gemacht. Ja, in Alien vs. Predator geht es darum, ein Forscherteam der Wayland Corporation, ich glaube, die sind aus dem Alien-Universum, die finden eine Pyramide in der Arktis, die die Merkmale von 3 Hochkulturen von vor ein paar tausend Jahren.
Das ist halt vereint. Selber, oder?
Ja. Und ja, gut. Dann geht es halt rein. Husch, Aliens, Predators kommen. Fette Schlacht, alle sterben bis auf eine Ende.
Okay, cool.
Viel mehr zu sagen gibt es da nicht.
Ach, Spoiler?
Der ist von 2004 und...
Auch wirklich nicht so gut, als dass es irgendwie relevant wäre.
Doch, weil der... Also ich finde, der hat ein paar Szenen, die so dermaßen unangenehm sind. Also wenn man irgendwie anfällig für Beklemmung ist, für so räumliche Beklemmung, Dann ist er echt extrem, aber abgesehen davon. Ja, es ist halt irgendwie, ich weiß nicht, er könnte auch auf Tele 5 laufen.
Ja.
Aber es ist eigentlich ein guter Tele 5-Film, also ja,
akzeptabel. Dann, wenn wir eh schon so durchrushen, dann mach du mal weiter, weil du hast ja eh insgesamt mehr und dann passt das ganz gut.
Jo.
Dann kommen wir gleich mal zu einem Film, ich glaube, das mit der interessanteste bei denen, die du gesehen hast. Auch so aus meiner Sichtweise, weil ich über den Film ehrlich gesagt nicht so viel weiß. Ich erzähle gleich mal, was ich weiß und dann kannst du ja irgendwie...
Okay, ja, dann machen wir es mal so rum, ja.
Der Maschinist, ein Film von 2004. 7,7 auf IMDb und alles, was ich darüber weiß, ist gerade den kurzen Text, der hier bei IMDb als Beschreibung steht und das ist die erste wirklich, nicht vielleicht die erste, das stimmt nicht, weil American Psycho davor war, aber eine der beeindruckendsten Performances von Christian Bale war, der sich hier extrem weit runtergehungert hat. Und davon habe ich auch schon Bilder gesehen.
Es ist wirklich krass, ja.
Wie runtergehungert er war. So, was und warum, das weiß ich allerdings nicht. Und das kannst du mir jetzt gerne erzählen.
Also, unser lieber Christian Bale spielt einen Typen in einer Stadt wie Detroit.
Okay.
Und auch in einem so diesem Ghetto-Milieu so ein bisschen. Und er ist halt extremer Sauberkeitsfimmel-Mensch und er hat immer so Tagträume und er schläft nicht. Also er kann nicht schlafen und deswegen ist er immer so am Einnicken. Und du weißt bei dem Film nicht, ob es gerade Realität ist oder ob er es gerade träumt.
Okay. Und
es stellt sich auch raus, dass einige Sachen, die er gemacht hat, darauf basieren oder dass er sie deswegen gemacht hat, weil er nicht wusste, wie die Realität ist, weil er alles geträumt hatte vorher. Und das bringt ihn auch in ziemlich große Schwierigkeiten und er durchlebt im Prinzip verschiedene Erinnerungen von vorher, die ihn zu dem gemacht haben, was er jetzt gerade ist. Und es ist extrem anstrengend zu gucken, weil es echt verstörend ist. Aber es hat einen ganz coolen Stil, es ist halt so ein grauer, ich mag so graue Filme eigentlich nicht.
Okay.
Er ist schon extremst grau, aber er ist auch extrem cool. Also
ich habe mal eine Frage. Worauf will der Film denn hinaus? Weil sieht man ihn nur dabei, wie er irgendwie verrückt ist und, und sein Alltagsleben, wo er irgendwie die Fehler begeht?
Ich weiß nicht, ob ich es dir beschreiben kann, ohne dass ich spoiler. Weil ich schätze, du willst ihn noch sehen. Ich schätze, andere. Also ihr solltet den noch sehen, weil der ist extrem cool. Ich dachte, der wär älter als 2004. Krass. Naja. Es geht im Prinzip darum, dass er sozusagen eine Erinnerung nachjagt.
Okay, das reicht eigentlich.
Aber nicht aktiv, schon. Sondern also es ist nicht so, dass er sie sucht oder dass er versucht, irgendwas zu triggern, um weiter zu erleben, sondern es passiert dann halt. Aber der Film leitet am Ende auf es baut sich eine Story auf und Fetzen aus der Vergangenheit werden sozusagen zu einem Puzzle.
Okay.
Zusammengebastelt und am Ende kommt das letzte Puzzleteil, was sozusagen den Kreis vollendet und ein vollständiges Bild von ihm abgibt.
Es ist aber dann auf jeden Fall ein Thriller, oder?
Ja.
Kann man so
bezeichnen? Also was definiert man einen Thriller?
Naja, hauptsächlich spannend. Würde ich jetzt mal so sagen.
Ja, gut. Dann ist ja fast jeder Film ein Thriller.
Ja, nicht unbedingt. Wenn du sowas wie Sicario hast, wo du halt eine halbe Stunde durchgepeitscht wirst an Spannung, so auf 180 bist, ist es was anderes, als wenn es mal zwischendrin kurz spannend wird, ob er jetzt nach links oder rechts geht.
Ach so.
Ja.
Soll ich links gehen oder rechts? Din, din,
din. Ja, eben. Und dann geht er links und alle so.
Oh nein, ich dachte, er wäre Nazi. Ja.
Ja.
Nee, ist ein geiler Film. Also ist auch echt krass, wie stark er sich runtergehungert hat. Also ihr kennt ja Christians Körper von Batman.
Ja,
ist ja auch nicht
sehr durch. Es ist allgemein sehr krass. Christian Bale ist auch einer, der sehr viel von diesen Körperveränderungen sozusagen durchgemacht hat oder macht für Filme. Also hier bei Der Maschinist sehr, sehr dünn. Für Batman sehr, sehr muskulös. Für American Hustle schön mit Bierbauch. Also der hat schon alles dabei gehabt. Ist auch immer bewundernswert, muss man sagen.
Ja.
Ja.
Chris Pratt auch.
Ja, man muss aber dazu sagen, da gibt es auch eine ganz schöne Debatte drüber in Hollywood, über die ich letztens nochmal was gehört hatte. Und zwar ging es darum, dass jetzt ja Leo seinen Oscar bekommen hat für The Revenant. Und im gleichen Zug wurde das Thema angesprochen, weil oft wurde gelobt, oh ja, er hat ja so viel gelitten, der hat ja wirklich in dem kalten Wasser gedreht und so weiter. ob Leiden und sich runterhungern und oder ja doch sich runterhungern, ob das als Schauspielerei zählen sollte oder eben nicht. Weil naja, er hat sich ja nur extrem runtergehungert und da könntest du auch einfach direkt einen dünnen Menschen sozusagen nehmen. Dann hat er vielleicht gut geschauspielert, aber die Leistung von ihm wird ja noch mehr anerkannt, weil er sich so runtergehungert hat. Und ob das anerkannt werden sollte oder eben nicht.
Ich sehe das immer extra. Also ich finde es krass, dass er sich so runtergehungert hat und er spielt gut. Also das sind zwei verschiedene Dinge.
Okay.
Weiß nicht, ob man die jetzt in Verbindung bringen sollte.
Weil die ja oft im gleichen Atemzug genannt werden.
Ja, das stimmt. Aber das sind dann meistens Leute, die nicht drüber nachdenken, was sie sagen.
Oh. Hm. Naja, also ich finde, es gehört schon irgendwie zusammen. Allerdings sollte man dann Performances auch nicht zu stark bewerten, nur weil er sich jetzt irgendwie runtergehungert hat sowas.
Aber The Revenant war ja nicht nur wegen den kalten Wasserszenen.
Nein, aber er wurde oft deswegen gelobt, so weil dieses Leiden so gut dargestellt wurde. Und eben auch damit verbunden. Das war nur, im Zuge dessen ist diese Diskussion aufgekommen. Nicht mit ihm sozusagen als Haupt irgendwie Schuldiger irgendwie, dass er...
Okay.
Ja. So, dann kommen wir mal zu einer Serie, die ich mit Freude weitergeschaut habe. Nämlich Staffel 5 habe ich jetzt als erstes gesehen. Von Modern Family. Immer noch, würde ich sagen, aktuell... meine Lieblings-Comedy-Serie. Einfach, weil ich jedes Mal wieder erfreut bin, wenn ich dieses Intro sehe und ich liebe einfach die Witze, die sie in dieser Serie machen. Und Staffel 5 hat, glaube ich, das beste Staffelende, was ich je in einer Comedy-Serie gesehen habe. Mir sind ein, zwei Tränen geflossen.
Oh, das ist schön.
War eine sehr, sehr, sehr schöne Folge, wo auch das Comedy-mäßige mal so ein bisschen außen vor gelassen wurde. Das macht die Serie aber auch so stark. Also wir haben wirklich gute Schauspieler mit Ed O'Neill, der ja sehr bekannt ist als Al Bundy. Oder wir haben Sofia Vergara, die auch bekannt ist.
Als Al Bundy.
Auch als Al Bundy, ja. Nein, wir haben einfach sehr, sehr gute Schauspieler. Und es ist für jeden so ein bisschen was dabei. Also wenn ihr die Serie seht, Lily, das kleine Kind von den beiden Schwulen, ist echt, also die ist so verdammt frech, das ist ultra lustig. Dann Phil, der Familienvater, der halt immer so der lustige Dad sein will und halt einfach die ganze Zeit so schlechte Wortwitze bringt. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich schlechte Wortwitze liebe und auch natürlich auch gute. Und dann hat er zum Beispiel ein Buch für seine Kinder geschrieben, die Philosophy. Sehr geil, was da so dabei herauskommt. Modern Family hat mir auch in Staffel 5 sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln es gibt, das kann ich jetzt mal ganz kurz sagen. Insgesamt 8, ich glaube, es ist jetzt aber auch vorbei. Allerdings muss man auch sagen, die Staffeln tragen sich. Es ist jetzt nicht irgendwie so, als hätten sie es künstlich weiterlaufen lassen. Hat auch einen Golden Globe schon gewonnen, ein paar Emmys auch und hat ein starkes IMDb-Rating dafür, dass die Serie so lange geht, nämlich 8,6. Und noch geht sie weiter. Ich freue mich drauf. Ist auf jeden Fall sehr gut geschrieben und ich mag die Serie sehr. Dann mache ich jetzt mal noch mit dem nächsten weiter, mit einem Film, bei dem ich nicht so sicher weiß, was ich davon halten soll. Es geht nämlich um Red Eye, ein Thriller, Mystery-Thriller, der eigentlich fast komplett in einem Flugzeug spielt, aber mit zwei Schauspielern, die heute recht groß sind, und nämlich mit Rachel McAdams und Cillian Murphy. Cillian Murphy ist unter anderem bekannt als Scarecrow in der Nolan-Batman-Verfilmung. Ah. Oder bei Peaky Blinders als die Hauptrolle. Der hat ein sehr markantes Gesicht und so weiter. Und ich mag aber seine schauspielerische Art. Und Rachel McAdams ist ja eh so allgemein bekannt, um es mal herunterzubrechen. Der Film ist...
Nicht für ihre Rollen, sondern sie ist halt bekannt.
Ja.
Jeder weiß, dass es sie gibt. So.
Ja, naja, aber du weißt jetzt nicht, wenn du Rachel McAdams hörst, weißt du nicht, ah ja, die war so gut in dem Film. Sondern, ah okay, ja, das ist eine Schauspielerin. Aber du bist jetzt nicht unbedingt sicher, was sie gemacht hat.
Es ist zumindest meine Frau, das kann man schon mal eruieren.
Ja, und es geht jedenfalls darum, dass sie ist am Flughafen und der Flug hat Verspätung und da ist sie jetzt ein bisschen sauer, weil sie muss zu ihrem Hotel zurück. Sie führt ein Hotel und zu diesem sie muss eben zu diesem Hotel zurück. Ich weiß nicht mehr, welche Stadt, deswegen.
Nee, wo führt sie das Hotel hin?
Oh, okay, ja, nicht schlecht. Habe ich gerade nicht so, okay. Ja, jedenfalls war sie weg und muss dahin zurück. Und sie war eben ihren Dad besuchen und sie ist jetzt am Flughafen Und sie ist die Leiterin dieses Hotels. Und sie muss dahin zurück, weil ein wichtiger Politiker, ich glaube der Außenminister, ich glaube nicht, dass der Präsident war, irgendjemand Wichtiges, jedenfalls in dieses Hotel kommt. Und das ist immer ganz wichtig wegen den Sicherheitsvorkehrungen. Und sie telefoniert zurzeit immer mit einer Angestellten, die an der Rezeption ist, die ganz neu ist. Die Schauspielerin ist heute auch einigermaßen bekannt. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wer es war. Und jedenfalls trifft sie am Flughafen Cillian Murphy, der sie auf einen Drink einlädt. Und sie reden so ein bisschen. Und ha, ist das nett. Und im Flugzeug sitzen die da auch noch zufällig nebeneinander. Ach, schön, das Ding. Und dann nach kurzer Zeit wird er aber etwas komisch, weil er ihr dann anfängt zu drohen. Und das halt im Flugzeug und immer versucht, das vor allem zu verheimlichen. Und sie dazu auffordert, dass sie doch den Politiker bitte in ein anderes Zimmer verlegen lassen soll. Nämlich eins, das Richtung Meer schaut. Genau, das Hotel ist nämlich in Miami. Und ja, das ist erstmal die Prämisse. Es ist sozusagen eine Entführung in einem ganz normalen Flugzeug. Er entführt sie und ein Thriller, ob der Politiker dann stirbt, nicht oder sonst was. Ja, hat einen höheren Metascore als eine normale Kritik, kann ich ehrlich gesagt nicht ganz normal verstehen. Hat 6,5 auf IMDb. Ja, ehrlich gesagt ist der Film so ein bisschen, ja, es ist nicht so wichtig, was passiert. Und er zieht sich auch am Ende hin länger, als er hätte sein müssen. Also es geht einfach immer noch so einen Schritt weiter, wo du denkst, ja, hör doch mal auf zu laufen. Also das passt nicht so ganz. Kann man sich anschauen, kann man aber auch getrost sein lassen, da verpasst man nichts Wichtiges.
Ja, der Name ist schon irgendwie so stumpf wie so ein Tele5-Film irgendwie.
Ja, hast du in letzter Zeit viel Tele5 geschaut, oder?
Nee, aber mir ist, also, hey, du kennst doch immer die Filmtitel bei Tele5.
Naja, weil Tele5 so auch viel Trash zeigt.
Black, Lichtschalter.
Oh, aber Tele5 muss man auch mal loben, weil die eben so viel Trash zeigen. Die zeigen zum Beispiel in Deutschland immer die Sharknado-Filme und so weiter. Gibt auch eine schöne Serie mit Oliver Kalkofe, Schläferz ist die Kurzversion, schlechtesten Filme aller Zeiten. Und das Geile ist, Oliver Kalkofe hat bei Sharknado 3 sogar mitgespielt, hat einen kurzen Cameo-Auftritt gehabt, einfach weil sie diese Sendung bei Tele5 haben und dann so Trash-Filme immer nach Deutschland bringen, okay. Finde ich sehr schön. Er hat ja auch bei Der Wichser mitgemacht.
Der Film ist auch so geil.
Das ist halt schöner deutscher Trash, aber der wird ja nur nicht gemacht, weil Pastewka da keinen Bock drauf hat. Leider, der nächste. So, dann kommen wir wieder zu dir. Und Sci-Fi, und zwar, du darfst es sagen. Ja.
Man in Black. Der erste Teil 1997, der zweite Teil später. Der dritte Teil ist gerade vor ein paar Jahren erst wieder angelaufen.
Genau.
Also der ist
relativ neu.
Zwischen 2 und 3 war ziemlich lange
Pause.
War ziemlich lange Pause. Genau. ja.
Ja, alle Man in Black sollte
eigentlich. Ja, ihr kennt alle Man in Black. Man in Black 1, der Film mit der Schabe, Man in Black 2, mit dem Licht von Zata.
Brech's doch trotzdem nochmal ganz, ganz kurz runter.
Oh, es gibt die Man in Black, die sind die Alien-Verwalter der Erde und in beiden Filmen kommt irgendwas und will die Erde kaputt machen.
Genau, und die werden gespielt von Will Smith und Tommy Lee Jones. Hm. Tommy Lee sind übrigens zwei Namen.
Tommy Lee. Könnte auch so eine Würstchenmarke sein.
Ja.
So.
Was macht denn Tommy Lee so gut wie er ist?
Meister, warum heißen Tommy Lee eigentlich Tommy Lee? Ja, weil er ist der Beste vom Tommy Lee drin ist. Vom Tommy Lee Jones drin ist.
Da ist das Tommy drin und das Lee.
Ja. Und sein Schniedel. Deswegen ein Würstchen.
Ja. Mhm. Cool. Auch mal wieder einen Peniswitz gebracht. Gut. Aber wie fandest du denn beide Teile? Welcher
hat der besser gefallen? Ich habe als Kind gesehen, ich finde es immer noch geil. Also das ist. Die sind super.
Okay.
Die haben halt so einen, ganz eigenen Charme, der so zwischen Trash und zeitgemäß wechselt.
Ja, das stimmt. Das trifft sehr gut.
Aber es ist halt auch unglaublich lustig. Also, Frank. Ne? Ich sag nur die Alien Pitbull Dogge.
Ja.
Mobs.
Geblitzdings. Also, das ist auch so ein schönes Ding.
Ein geflügeltes Wort.
Ja. Dann hast du einen Film gesehen, der ja überraschend gut war.
Ja, der hat mich auch wirklich überrascht. Ich hab. Damn.
Captain Obvious und Captain America hast du gesehen, nämlich den zweiten Teil.
Was machst du denn heute?
Captain America, The Winter Soldier.
Okay, jetzt erstmal Flashback. Es war vor ein paar Jahren, ich war im Kino. Ich sah den ersten Captain America. Und er war scheiße.
Ich muss dazu sagen, ich mag den, weil er so... Weil der erste Captain America, der hat noch nichts von diesen ganzen anderen, was die anderen Marvel-Filme haben, so diesen ernsten Anstrich, aber mit diesem Marvel-Witz, sondern der einfach, war einfach komplett Trash. Also allein mit Hydra und so weiter, das ist so scheiße, dass ich es schon wieder geil fand, weil ich stehe auch so Trash. Allerdings war das halt nicht das Ziel von denen, deswegen kann man den noch
einfach nur scheiße finden. Guck mal, unser super cooler Bösewicht, der komplett sein ganzes Leben im Sonnenstudio verbracht hat und deswegen rot ist, wie ein Menstruationsblutungsaufhangbehältnis.
Wow, der Vergleich.
Ich wollte Tomate sagen, aber ich dachte, das klingt ein bisschen langweilig.
Ja, jetzt hast du es spannend gemacht.
Ja, okay, also auf jeden Fall...
ist das der zweite Teil?
Ja, genau, mit Chris Evans, Samuel...
L. Jackson.
Und der lieben Scarlett. Die genau. Wann hat die sich eigentlich die Brustverkleinerung machen lassen?
Oh, das war immer in den letzten Jahren.
5, 6 Jahre her?
So lange glaube ich nicht.
Ein tragischer Tag in der Geschichte Amerikas. Ja, aber Captain America räumt mal wieder auf. Und also ich fand ihn wirklich gut. Ich fand den ersten Teil, der war wirklich so... Aber in dem geht es vor allem um Intrigen innerhalb von S.H.I.E.L.D.
Ja.
Und gar nicht mal so um, oh nein, eine Alien-Rasse versucht über ein fremdes Portal unsere Welt komplett zu vernichten, sondern so mehr oder weniger, oh nein, alle sind korrupt. Ja, es, und ne Falcon kommt dann, wird introduced.
Ja.
Und sein, und Bobby. Nee, wie heißt der?
Bucky.
Bloppy.
Bucky.
Guck mal, auf Deutsch würde der Eimerle heißen.
Ach so. Oh nein. Oh.
So, ich war vor Captain Deutschland, also Kapitän Deutschland.
Oh Gott. Ja, einfach alles eindeutig.
Ja, genau. Du müsstest mal den kompletten Film in Deutschland drehen und der heißt dann Kapitän Deutschland, der Wintersoldat. Und dann gibt's dann...
Naja, der hat ja im Deutschen schon einen scheiß Titel, muss man ja sagen. Weil Captain America hieß ja... Captain America hieß in Deutschland nie Captain America. Der erste Teil hieß The First Avenger und das heißt jetzt The Return of the First Avenger. Auch ja. So, warum macht ihr das?
Ja, das ist ultra dumm. Vor allem ist es auf Englisch. Okay, wir brauchen einen deutschen Titel. Auf Englisch!
Ja, das verstehe ich nie. Aber man muss sagen, also ich fand den Film auch gut. Die Kampfsequenzen sind in diesem Film sehr Wahnsinn. Geil.
Die sind richtig gut.
Was wir gleich mal dazu sagen müssen, wir haben beide noch nicht den neuen gesehen, weil der erst vor 2 Tagen rauskam. Aber ich werde ihn morgen sehen. Also in der nächsten Episode könnt ihr auf jeden Fall was über Captain America Civil War sehen, der bisher echt gute Kritiken bekommen hat, was mich sehr freut, weil ich habe Bock auf einen guten Superheldenfilm mal wieder. Bei dem Film habe ich so ein bisschen das Problem gehabt, was ich bei allen Marvel-Filmen habe, was ich bei Civil War wahrscheinlich nicht haben werde. Bei allen Marvel-Filmen, die nicht Avengers sind. Warum kommt nicht einfach der andere Typ und hilft ihm? Das ist immer so der Gedanke, den ich halt drin habe.
Ja, der Hintergedanke ist so, die sind beschäftigt.
Ja, mit den anderen Filmen. Womit sind die denn dauernd beschäftigt?
Ja, die haben ja auch Probleme.
Aber es findet ja nicht alles parallel
statt. Die sind ja auch immer in Aufträgen von S.H.I.E.L.D. Ist ja, also die ganzen Filme beleuchten ja immer nur im Prinzip die Highlights ihres Lebens.
Ja, kann man schon so sagen.
Wie so das Best-of.
Best-of-Leben von Captain America.
Und allen anderen, ja.
Und allen anderen. Okay.
Weil guck mal zum Beispiel bei Hulk. Du könntest natürlich auch eine Hulk-Serie machen, wo er 50 Folgen lang irgendwelchen Kindern hilft.
Und dann schmeißt er den Folge 51 halt aus.
Nee, genau. Und dann in der 51. Folge nervt ihn irgendein Kind und er erschlägt es einfach.
Ja.
Mit so einem Fingerschnips. Ja, aber stell dir vor, wie lustig das wäre. Du hättest so einen Film und da ist ein Bösewicht und der heißt Eimerle. Wie behindert das wäre. Stell dir das mal vor und so. Und jetzt der Mann mit der Eisenfaust. Eimerle.
Oh Mann.
Wie behindert.
Dann hast du den nächsten Marvel-Film gesehen. Thor, den ersten Teil.
Ja, den mal wieder gesehen.
Wie fandest du ihn?
Ich fand ihn schon immer kacke. Und jetzt finde ich ihn in Ordnung.
Ging mir auch so. Beim ersten Mal schauen fand ich ihn echt nicht gut. Beim zweiten Mal schauen so, ja, okay.
Ja, irgendwie ich habe so das Gefühl, es ist bei allen Marvel-Filmen so. Bis auf The Avengers. Der war von Anfang an geil. Und die Iron Man-Filme, die waren von Anfang an geil. Zitat Felix. Ich fand.
Nee, bei
und die sind so just Mandy things.
Ich fand. bei den beiden habe ich das Problem, dass ich die mit mehrmaligen Schauen schlechter finde.
Avengers
und Iron Man. Obwohl ich, der erste ist echt noch gut. Aber zum Beispiel beim zweiten oder so, Avengers, ging es mir schon von Anfang an so, dass ich den scheiße
fand. Ja, der zweite war schon so, pff, also ich habe mir irgendwie überlegt, beim ersten haben sie ein mega fettes Vieh, was in Manhattan oder in irgendeiner Stadt landet, ja, was so ein riesen Alien-Monster-Vieh ist, und Hulk prügelt sich da einmal von vorne bis hinten bis zum Arschloch durch. Mhm. Und im zweiten Teil ist einfach nur die Zerstörung der Welt durch irgendeinen so scheiß Dreckskegel, der immer kurz hochgehoben wird und wieder fallen gelassen wird. Also guck, beim, so, der Aufwand vom ersten ist ein Portal erschaffen, eine riesige Armee ausheben, die ganze Erde vernichten und alle auf der Welt töten. Beim anderen so, ja, wir brauchen halt ein Kraftwerk, dann heben wir den Berg hier hoch und lassen ihn wieder fallen. So, schwupp, bam. Und so, ah ja, okay, Problem gelöst, alle tot.
Ja, wenn man das so runterbricht, dann, ja.
Im Endeffekt sind die, wir könnten mal ganz kurz alle Filme runterbrechen. Also Iron Man ist ein Waffenhändler, der wird gekidnappt und er hat aus Versehen die Pläne von einem kompletten Anzug, den er sich aus einem Rasenmähermotor und zwei Streichhölzern zusammenbastelt, so MacGyver-Style mit 5 Millionen Dollar Budget.
So ungefähr, ja.
Und die Terroristen sind ultra blöd und merken nicht, dass er keine Rakete baut, sondern einen Anzug. So,
ja.
Die nennt auch dann die rote Rakete.
Captain America, den ersten kann man ganz gut runterbrechen. Einfach so ein Typ, der so ein ultra heftiger Lauch ist. Und dann bekommt er mal so richtig schön Anabolika.
Genau.
Und dann zieht er sich so einen Haut in den Anzug an, um zu zeigen, was er kann. Und dann geht er mal richtig ab.
Genau, der Steroiden-Latex-Boy.
Ja.
Der Lauch-Boy. Ja, das wäre schon lustig. Oder bei Thor, das ist einfach ein Typ, der irgendwie aus irgendeinem Grund in der Wüste auftaucht und dann behauptet, er hätte einen mega starken Hammer. Und dann...
Das hört sich irgendwie so ein Anfang von so einem schlechten Porno an.
Genau, und dann so, warum liegt hier ein Hammer rum? Keine Ahnung.
Das ist auch ein super Dialog. Weil einfach mit keine Ahnung vorbei ist.
Warum liegt hier Strom? Keine Ahnung, geht. Das wäre mal eine geile Filmreferenz eigentlich. Das wäre echt lustig.
Ja, aber die versteht man, glaube ich, auch nur in Deutschland.
Ja, da stell dir vor, bei Iron Man so, wird da nicht die neue, also die Rakete würde nicht Jericho heißen, sondern Rote Rakete oder sowas. So eine South Park-Referenz. Rote Rakete, Rote Rakete.
Ah, ja. Aber wie fandest du Thor denn? Also besser, also als du ihn davor gesehen hast. Aber okay.
Ja, der war nett.
Okay.
Aber der zweite ist super scheiße. Ich habe ihn nicht letztens gesehen, deswegen rede ich jetzt nicht drüber, aber der ist schon super scheiße. Naja, also der ist schon super.
Ich mag also
der ist schon super so. Scheiße.
Ja. Aber dann kommen scheiße. Wir doch mal lieber zu einem Film, der super gut ist. Der war
schon super scheiße.
Okay.
Sehr scheiße.
War das wegen dem super scheiße, wegen Superhelden? Habe ich jetzt erst gerafft. Falls es intended war.
Genau, Hulk macht immer super. Ich schau mal vor, ich überlege mir immer, Hulk, wo nimmt der seine Energie her? Also der ist ja plötzlich so ultra der Muskelmann und verprügelt alles.
Mhm.
Was ist der? Der isst ja nichts.
Gar nichts?
Weiß ich nicht. Hast du jemals Hulk essen sehen?
Ich weiß nicht, so bei Magus oder so.
Ich hätte gerne ein Huge Mac.
Ah, ja. Aber naja, als Hulk ist er nicht. Aber als Normalo.
Ja klar, aber du kannst ja
nicht. Das wäre gerade eine komische Aussprache. Hör ich dir nochmal an.
Normalo.
Normalo, nicht so.
Hulk hat zwei Formen. Der große böse Hulk und der Normalo. Das klingt auch wie so ein scheiß Superheld. So. Wir haben Dr. Manhattan, wir haben Dr. Strange und wir haben Normalo. Das ist ein Typ, der gar nichts kann, aber das extrem gut. Ich schaue mal so, ja, was ist deine Superkraft? Ich kann unglaublich schnell Steuererklärungen ausfüllen. So ultra stumpf. Oder ich kann Bilder brutal gerade aufhängen. Ich kann IKEA-Regale super schnell aufbauen.
Ich mache die besten Windows-Dia-Shows.
Ich mache das Geschirr so sauber.
Oh.
Ich kann besonders gut Bier trinken. Und sitzen. Ja. Normalo. Jetzt neu im Kino. Und dann siehst du ihn so auf dem Weg zur Arbeit und so wie im Jazzclub von Helge Schneider hockt er so 5 Minuten an der Bahn, hatte ich dann langweilt sich. Aber extrem gut, also so.
Ah, Aber da ihr euch nicht langweilen sollt, mache ich jetzt weiter mit einem guten Film.
Ja. Und zwar, Spotlight, ne?
Ja. Spotlight auf den Film Spotlight. Dieser
Film. Auf den Film Spotlight. Ja. Das kann man immer weitermachen. So ein Perpetuum mobile.
Cool, haben wir auch erfunden.
Und, ja.
So, hat den Oscar gewonnen. Und ich war den Oscar, ja, für den besten Film.
Ach so, ich dachte, es gibt nur einen.
Nein.
Es gab einen Oscar, so wie Nobelpreis. Nur halt nur einen. Also es gibt auch mehrere Nobelpreise. Scheiße. Gibt's einen Grimmelpreis?
Grimmelpreis? Ja, bei denen gibt es auch mehrere.
Hab ich gerade Krimmel gesagt. Krimmelpreis, genau. Das ist der Krim, das ist der russische.
Ja.
Krimmelpreis.
So, wie gesagt, jetzt möchte ich auch mal über den Film reden.
Natürlich.
Weil der hat immer den Oscar für den besten Film bekommen. Und deswegen ist er auf jeden Fall besprechenswert. Ich war im Kino, ich habe ihn in Englisch gesehen, mit Untertiteln. Ja, wir haben hier ein
sehr interessantes... War das der Kirchevergewaltiger, alle decken es auf, Film?
Ja, cool, dann... Ersetz mich doch einfach, ja, wenn du es eh besser... Nein, aber ja, die Prämisse dieses Films ist, es geht um ein Investigativ-Team, also ein Investigativ-Journalismus-Team bei der Boston Globe, der Zeitung. Und ja, es kommt heraus, dass ein Priester schon mehrere Kinder vergewaltigt hat und dafür nicht bestraft wurde. Und dann... fällt ihnen auf, ja, da gibt es irgendwie jetzt schon den zweiten Fall und die wurden alle nicht bestraft und es sind immer mehr und es sind, das sieht man auch schon im Trailer, es sind 80 Priester in Boston und Umgebung, die Kinder vergewaltigt haben und nicht dafür bestraft wurden.
Also Boston ist eine ganz schön schlimme Stadt?
Naja, man sieht das, okay, ich sag's mal jetzt vorab, man sieht am Ende des Films, komplett, wenn der Film fertig ist, nach dem Abspann, nee, sogar noch vor dem Abspann, sieht man einfach weiß auf schwarz diesmal, Städtenamen, wo das auch bekannt ist, dass Priester Kinder vergewaltigt haben und sie dafür nicht bestraft wurden. Und es ist echt beklemmend, weil es halt so 2 Minuten geht und die wirklich immer nur so ein paar Sekunden da sind. Und am Anfang sind es nur Städte in den USA und dann immer so in Reihe, so untereinander, ganz viele. Und dann zack, zack, zack. Und dann siehst du halt auch irgendwie europäische Städte und dann ist auch München dabei und sowas. Und das ist bekannt, dass die Kinder vergewaltigt haben und nicht bestraft wurden. Und das ist echt heftig. Mhm. Und dieser Film erfüllt sozusagen diesen Informationsauftrag. Das gibt es, das ist ein großes Problem und es wurde einfach immer noch nicht wirklich was dagegen gemacht. Die Kirche macht einfach ganz normal weiter. Aber allerdings...
Ja, macht denen ja Spaß.
Ja, vielleicht jetzt nicht gerade der passende... Egal, komm, ich rede weiter. Er schafft aber auch hier den Aspekt der Unterhaltung. Und zwar in dem, also er wird halt wirklich spannend zwischendurch. Muss man aber auch sagen, verdankt er echt diesen verdammt guten Schauspielern. Wir haben hier eine Top-Besetzung mit Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, ja, hier spielt sie unter anderem mit, Liev Schreiber, der auch echt gut spielt, John Slattery und Stanley Tucci. Das sind verdammt, verdammt gute Schauspieler alle. Und Mark Ruffalo war ja nominiert für den Oscar für die beste Nebenrolle, was auch so ein Ding war, es gibt bei dem Film halt nicht so richtig einen Hauptcharakter, weil es halt um das ganze Team geht, deswegen wäre es auch ein bisschen schwer gewesen. Ich glaube, Michael Keaton war für die beste Hauptrolle nominiert. Und Mark Ruffalo spielt so verdammt gut. Ich habe richtig großen Respekt vor dieser Performance. Also selten kam ich aus dem Kino und habe mir gedacht, ja, der Typ, jetzt hätte er ihn verdient gehabt auf jeden Fall. Das war verdammt gut. Und der Film hat zwischendurch seine Längen, so ein bisschen. Allerdings ist das Thema auch wirklich so interessant, dass man dann auch trotzdem noch dranbleibt. Und er ist auch spannend erzählt. Er hat jetzt keine interessantesten Schnittwendungen oder neue Filmsachen drin, wie zum Beispiel The Big Short. Ist da relativ klassisch geschnitten und so weiter. Aber er hat ein gutes Tempo, manchmal ein bisschen zu langsam, aber dann gegen Ende zieht er ganz schön an. Und das Thema ist einfach verdammt wichtig. Es ist kein Feel-Good-Film, muss man ganz klar sagen. Außer man ist irgendwie Priester und freut sich, dass man nicht bestraft wird. Dann ist das vielleicht ein Feel-Good-Film. Aber sonst ist es einfach sehr beklemmend. Und man geht auch aus dem Kino raus und denkt sich erstmal so, ja, das ist verdammt heftig. Und wenn man dann noch bei der katholischen Kirche irgendwie Mitglied ist, kann man ja auch über so Sachen wie einen Austritt nachdenken. Weil das ist ein Problem, das immer noch existiert. Nur mal so
Austritt.
Als Denkanstoß. Spotlight auf jeden Fall empfehlenswert. Super Film, sehr interessante Story, sehr bewegend. Hat den Oscar verdient, muss man mal sagen, einfach weil es auch so ein wichtiges Thema ist.
Darf ich jetzt wieder?
Du darfst auf jeden Fall gerne wieder, und zwar mit The Lego Movie.
Genau.
Brechen wir doch mal wieder das Ernste hier.
Ja, den fandst du doch so super.
Den fand ich super, ja, weil ich fand, dass alles awesome war. Everything is awesome.
Ja, ich hab's schon verstanden.
Okay, wollte ich nur nochmal klar machen, die Referenz hier. Ah. Ja, 7,8.
Ich fand ihn stumpf, aber schön. Aber stumpf.
Der sieht verdammt gut aus.
Aber der Regisseur hat ja mal den besten Namen aller Zeiten.
Ja.
Phil Lord. nicht Dark Lord, sondern Phil Lord.
Hat im Englischen sehr gute Sprecher, aber im Deutschen auch.
Ja, muss man also sagen. Das stimmt. Aber, oh, ich glaube, was mir noch ein bisschen versaut hat, war, ich habe mir das Lego-Spiel noch geholt dazu.
Ah, zu der Lego-Movie. Das habe ich auch gespielt, aber nach dem Film. Hast du es vorher gespielt?
Nee, auch danach.
Ah, okay.
Ich fand es noch schlimmer. Das war die Hölle.
Das Spiel war nicht so gut.
Da muss ich jetzt ganz kurz was sagen. Das ist der letzte Schiss.
Nee.
Doch.
Aber warte ganz kurz.
So, folgendes. Bei Lego ist es immer so, du hast eine bestimmte Klasse, die was Bestimmtes kann. Siths bei Star Wars zum Beispiel können halt die Macht benutzen, aber nur die rote so. Und alle mit Blastern können halt auf so Sachen sich hochziehen.
Ich weiß,
so,
was du meinst.
Bei The Lego Movie Game können nur die Frauen hochspringen.
Ja.
What the fuck? Wie soll das denn jetzt?
Ja, aber das ist ja sogar begründet. Also sie ist ja so ultrasportlich und deswegen kann sie halt nur springen und er nicht.
Weil es eine sportliche Frau gibt, können also alle Feministinnen fast fliegen?
Alter, das ist fucking Lego.
Ja, nee, ich fand nur beide nicht so gut, wie ich erwartet
habe. Aber Lego, ich habe das Spiel zum Beispiel die ganze Zeit mit einem Kumpel zusammen gespielt und dadurch wird es auch um einiges besser. Also ich habe auch zwischendurch alleine
gespielt. Das sind auch nicht die gleichen Synchronsprecher.
Im Spiel nicht alle. Fast alle sind gleich. Das ist ein bisschen schade. Ich glaube, ein, zwei sind nur anders, aber sonst sind fast alle gleich.
Ja, von, wie heißt denn der Zauberer? Vrnsnius?
Ich bin gerade nicht sicher, sorry.
Also Vrnsnius, das ist der super duper Zauberer, der super coole Gandalf. Der hat eine ganz geile Stimme.
Ja, das stimmt.
Und der Bösewicht hat auch eine ganz lustige Stimme. Und der, ich glaube, wer? Chris Pratt hat den Hauptschauspieler gespielt. Also das Haupt, ja genau. Und im Spiel ist es nicht so. Und Ich weiß nicht, ich verbinde die jetzt wahrscheinlich im Kopf auch und das ist so. Er war ganz nett. Es ist von 2014.
Ich mochte ihn sehr.
Ja. Hat auch ein riesiges Einspielergebnis gehabt und wie man sehen kann, auch so ein Impact, dass jetzt der Batman, also in Standalone im Prinzip kommt, weil da kommt Batman in dem Film vor.
Oh,
und es vereinigt halt verschiedene Lego-Universen, zum Beispiel Lego Constructor, also diese Städtebausachen und so.
Es sind halt auch viele Witze, die einfach auf diesem Prinzip basieren, dass es Lego ist, was ich auch ganz geil fand.
Ja, aber es ist...
Als Lego-Fan. Natürlich.
Ja, aber ich finde es... Also die Witze zum Teil sind so flach, dass ich nicht mehr drüber lache. Also ich konnte wirklich nicht mehr drüber lachen. Es war so...
Ich weiß nicht, ob du da der Richtige bist, der sich da beschweren darf.
Ja, aber weißt du, ich drehe dann halt keinen Film und mache... also ich nehme dann halt nicht jeden Witz mit rein. Und der ist die dann so...
Naja...
Ja, aber er sah auf jeden Fall extrem geil aus und Respekt an die Wasserszenen.
Das
war ultra viel. Also die haben zwar eigentlich geruckelt, wenn man so nennen will, aber es ist halt auch viel zu viel Arbeit, Wasser zu machen. Also du kannst ja Wasser schon kaum richtig rendern, dass es geil aussieht. Und aus Lego nachbauen ist schon heftig. Also es sah schon unglaublich fett aus.
Ja. Dann kommen wir zum nächsten Film, und zwar The Italian Job.
Mit Charlize Theron und Mark Wahlberg. Oder?
Ja. Mark Wahlberg? Das ist Mark Wahlberg, genau. Auf jeden Fall.
Und
Donald Sutherland und Edward Norton.
Also es ist echt krasse Besetzung eigentlich.
Ja.
Aber eigentlich eher ein mittelmäßiger Film. Also der ist nicht super geil. Aber er ist ganz nett.
Gerade der Director sagt mir was. Gary Gray, auch ein schöner Name. Ich will mal schauen, was der sonst noch so gemacht hat. Heißt übrigens mit vorne...
Ah, Straight Outta Compton.
Deswegen wollte ich gerade sagen, der kommt mir noch bekannt vor. Ja, Straight Outta Compton hat er gemacht.
Ah.
Aber der ist schon ein bisschen älter, von 2003.
Also ich finde, er ist irgendwie gemütlich. Also das ist so ein schöner Abend-Feel-Good-Movie, finde ich. Also der ist echt schön.
Ja, ich mochte den nicht so damals. Weiß nicht. War so okay. Aber hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gerissen.
Ich glaube, es kommt auch ganz oft drauf an, wie man sowas guckt. Also wenn du jetzt an so ein Ocean's 11 denkst bei The Italian Job oder an...
Ich glaube, das habe ich damals erwartet. Das
war ja, es ist halt nicht, es ist auch ein anderer Stil, es ist auch nicht so lustig und es ist nicht so übertrieben. Auch, es ist auch kein Mission Impossible, sondern es ist mehr so ein, weiß ich nicht, so ein kleinen Ganoven-Coup, der dann auch gut ausgeht, Gott sei Dank. Also ja. Es ist ganz nett, es ist ganz schön.
So, jetzt kommt was, was für dich vielleicht rein von der Prämisse her auch interessant ist. Du bist ja großer Fan vom Film American Psycho.
Ja.
Und dieser Film ist ja ein Remake vom Originalfilm Psycho von Hitchcock aus den 60ern.
Mhm.
Und es geht ja um den Herrn Bates, der ja gespielt wird im Remake von Christian Bale, auch verdammt gut. Und ja, es ist ein guter Film, aber ich bin nicht ganz so großer Fan wie du. Und es gibt eine Serie seit 2013 namens Bates Motel, die die Vorgeschichte erzählt, wie Norman Bates zu Norman Bates wurde. Also wie er überhaupt so verkorkst wurde, wie er es dann ist.
Mhm.
Und das sieht man in der Serie Bates Motel. Und die habe ich jetzt gesehen, beziehungsweise ich habe die erste Staffel jetzt komplett gesehen.
Wie viele gibt's?
Die Serie ist noch ongoing. Ich glaube, die vierte...
Fünf?
Ja, aber die haben nicht so viele. Die haben 10 Folgen pro, ach so. Pro Staffel nur. Deswegen sind es jetzt läuft gerade die fünfte. Wir haben Vera Farmiga in der Hauptrolle als die Mutter und Freddie Highmore als Norman Bates. Und die spielen beide sehr, sehr gut. Die Serie handelt eben davon, dass der Vater ist gestorben und die Mutter will sich jetzt ein neues Leben mit ihm aufbauen und er ist jetzt gerade 18 geworden.
Aber ist es im Film nicht so, dass der Vater noch das Geschäft leitet und er ist nur angestellt dort?
Ja, also man muss auch dazu sagen, das ist jetzt nicht 1:1... die Vorgeschichte, muss aber auch dazu sagen, dass American Psycho nicht 1:1 das Remake war von Psycho.
Also im Endeffekt bezieht sich Bates Motel auf Psycho und nicht auf American Psycho.
Ja, das muss man wissen. Ja, aber da passt es dann sehr gut. Und jedenfalls will sie dann ein Motel aufmachen in einer neuen Stadt, wo sie hinziehen. Und man merkt schon so ein bisschen, okay, dieses Verhältnis zwischen Mutter und Sohn ist komisch. Das ist jetzt... Es fühlt sich sehr komisch an, weil es sehr, sehr verbunden ist. Und das einfach nicht normal ist in diesem Alter. Und ja, die ganze Serie wirkt immer so ein bisschen, man merkt immer so, okay, hier ist irgendwas faul. Und es wird dann auch in der ersten Staffel werden schon ein paar Sachen aufgedeckt und so weiter. Man merkt aber, dass die Serie wirklich auch eine Vorgeschichte erzählt. Es ist aber nicht so, dass man sich denkt, okay, jetzt muss ich am Ende diesen Film schauen, sondern... Sie erklärt es auch schon immer in sich. Ich bin mal gespannt, wie es dann am Ende wird, weil ich werde auf jeden Fall weiterschauen. Ich
habe jetzt Staffel 2
angeschaut. Gibt es auf Netflix. Staffel 1 und 2 gibt es auf
Netflix. Ah, echt?
Ja.
Krass.
Bates Motel.
Habe ich nicht mitbekommen.
Lässt sich auf Deutsch und Englisch beides gut schauen.
Brav. Gut.
Okay. Schönes Ding. So, dann mache ich noch weiter mit dem nächsten, weil ich da auch gar nicht so lange drüber reden möchte, weil ich glaube, der Film
ist... Den hatten wir, glaube ich, sogar schon
mal. Den hatten wir auch, glaube ich, schon mal, weil du ihn schon mal wieder geschaut hattest, glaube ich. Ja. Und ich habe ihn jetzt auch wieder geschaut, nämlich mit einem Kumpel, der bisher den dritten Teil der
Nolan
Batman-Verfilmung nicht gesehen hat. Und dieser ist nämlich The Dark Knight Rises.
Mit Bane.
Bane. The Dark Knight Rises ist ja so im Konsens der Masse... Ja, auf jeden Fall schlechter als The Dark Knight, aber trotzdem noch besser als Batman Begins. Dem kann ich zustimmen, allerdings fand ich ihn dann nicht so schlecht, wie er von vielen dann irgendwie auch gemacht wurde. Nee. Also eher von Kritikern.
Nee, ich finde den super. Also, ich finde ihn echt gut. Bis aufs Ende. Ganz kurz. Der Film ist eigentlich qualitativ genauso gut wie der zweite, finde ich. Bis aufs Ende, weil am Ende, dieses Ende macht keinen Sinn. Warum?
Doch.
Nein, weil er überlebt. Und warum? Wie?
Ja, Achtung, Spoiler. Naja, er überlebt doch, weil du... Es gibt nämlich... Ich hatte den ja relativ frisch gesehen. Es wird sogar noch kurz erklärt. Weil, also er fliegt ja sozusagen dahin. Und es gab vorher mal eine Szene, wo...
Er hat den Autopilot. Aber man sieht ihn ja noch, wo der Timer auf 3 Sekunden ist.
Ja, und dann ist er wahrscheinlich raus.
Wenn du 3 Sekunden...
Von der...
Das ja. Macht doch keinen Sinn. Wenn das Ding explodiert, innerhalb von 3 Sekunden
bist du so weit von einer Atombombe weg. Ehrlich gesagt sehe ich dann in einer Welt, in der es sowas wie das Batmobil und so weiter gibt, einfach in dieser Welt...
Das Batmobil gibt es aber echt.
Ja, aber ich meine so mit diesen Möglichkeiten und einfach in einer Doch, Comicwelt sehe ich dann auch ein, wenn sowas dabei ist. Da, also da
dann hätten sie es anders schneiden müssen. Ich finde, sie hätten es anders schneiden müssen. Es macht
so, aber ich mag das Ende dann, wo er ja, dann im Café
geteilt wird. Das Ende.
Und ich finde, dass Prime die Trilogie ist auch... Doof. Und dass sozusagen Joseph Gordon-Levitt dann ja als Robin eingeführt wird.
Ja, das finde ich ganz lustig, aber
das finde ich ganz gut.
Kein Robin-Film.
Nein, also. es wird ja auch nicht weiter. Diese Trilogie ist ja abgeschlossen. Ja. Aber ich mochte es trotzdem, dass sie das sozusagen so offen gelassen haben mit Robin, aber das mit Batman sozusagen abgeschlossen ist, mochte ich sehr. Und The Dark Knight Rises hat eben Bane als Bösewicht von Tom Hardy gespielt und sehr gut auch. Und ich muss sagen, ich habe den auf Englisch und Deutsch gesehen und ich habe ihn jetzt nochmal auf Deutsch gesehen. Ich liebe...
Auf Deutsch ist Banes Stimme viel besser.
Banes Stimme ist geiler. Der Rest nicht so unbedingt, aber Banes Stimme ist geiler. Gerade wenn er diese Ansprache im Stadion hält, da denke ich mir jedes Mal, Alter, so ein geiler Scheiß. Ja. Heftigen Respekt an den Synchronsprecher. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, wer das war, aber hat er sehr, sehr gut gemacht. Ich mag den Film. Ich bin ja auch Batman-Fan und ich finde, die Batman-Trilogie ist auch echt genial.
Hat auch am Ende einen netten Plot-Twist. Und hat auf WatchMojo.com, glaube ich, Platz 8 der enttäuschendsten Bösewicht-Tode bekommen.
Oh, okay, ja, das ist auch irgendwie vertretbar.
Also, Ende, okay, ja gut.
Ja, ist auf Platz 62 bei IMDb der besten Filme. Ich glaube, The Dark Knight ist irgendwie Platz 8 oder sowas. Also hat Nolan schon wieder was Gutes gemacht. Der ist ja relativ oft vertreten. So, dann kommen wir aber wieder von gut zu wahrscheinlich nicht ganz so gut.
Doch, ich finde den super, aber...
Naja, es geht um Doom.
Ja, also die Videospielverfilmung Doom von 2005 mit Dwayne The Rock Johnson und ich glaube, man müsste ihn kennen, der...
Karl Urban.
Rosamund Pike.
Kennt man auch.
Wer ist denn das? Was denn für, oh fuck. Wie sieht der aus? Gar kein Plan gerade.
Rosamund Pike ist, glaube ich, eine Frau.
Wie sie... Ja, ach ja, die genau.
Die ist mittlerweile sehr bekannt.
Ja, stimmt.
Die hat doch bei diesem guten Film, ja, dem guten Film da.
Ja. Ah ja, das ist die Frau da.
Verdammt, die eine. Ich komme gerade nicht auf den Namen.
Ja, ist ja auch eigentlich am Ende auch egal. Also der Film ist echt cool als Einzelfilm. Also wenn man das Doom-Franchise weglässt, ist es eigentlich ein ganz cooler Film. Auch so auf Tele5-Niveau eigentlich. Aber... Weiß ich nicht, es hat irgendwie einen coolen Flair. Die einzige Verbindung, die zu dem Doom-Franchise führt, sind die letzten Szenen aus Ego-Sicht. Und das ist ganz nett. Und ja, ist ein ziemlich geiles Action-Geballer und einer der ersten Filme, wo Dwayne The Rock Johnson aufgefallen ist, wirklich. Als großer Schauspieler.
Ja, groß ist er.
Ja.
So.
Alter.
Ja, wir kommen hier beide so ein echt schlechte
Witz. You mad, bro?
Ja.
Okay, jetzt komme ich noch zu Pussy in Boots. Oder Puss in Boots, wie man so schön sagt.
Ja.
Der gestiefelte Kater aus dem, ich wollte gerade sagen, Hagrid-Universum. Nee, aus dem Shrek-Universum.
Ich glaube,
aus dem Jahre 2011. Ja, genau, von, das ist kein Pixar-Film, oder? Nee.
Nee, ich glaube, das ist genau wie, ist das DreamWorks?
DreamWorks, ja, ist ein DreamWorks. Ja,
genau, wie Lego.
Genau, und es geht um den,
ist auch der gleiche Director übrigens.
Ja, aber der ist scheiße.
Ja, okay.
Also, der gestiefelte Kater ist scheiße. Und es geht um den gestiefelten Kater, der mit einem Hurensohn-Ei-Menschen scharf.
Okay, auf was willst du hinaus? Um es runterzubrechen.
Alle Charaktere in dem Film sind Arschlöcher, bis auf der gestiefelte Kater. Alle. Ausnahmslos. Und es geht nur darum, die sind in einem Dorf. Die sind beide, also das ist, der Typ heißt Ei. Der ist ein Ei und ich weiß nicht genau, wie er in echt, also wie, der hat einen eigenen Namen, aber ich weiß den jetzt gerade nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, der Typ ist einfach der Humpty Alexandra Dumpty. Humpty Dumpty.
Ah.
Das ist der Fixer schlechthin. Das ist so ein... Ah, fuck, der hat nicht mal Eier zu... Er ist ein Ei. Was? Er ist ein Ei. Er ist sowas von unselbstständig, kommandiert trotzdem alle rum und ist einfach so ein moralisch verkommenes Stück Nifne. Ich darf ja nicht fluchen. Ich darf ja nicht so viel fluchen. Aber ganz ehrlich, der Film ist so ein Scheiß. Also wirklich. Ich habe mir sogar ganz angeguckt.
Okay.
weil ich gucken wollte, ob es am Ende wirklich eine Love Story gibt. Und dann kommt ein scheiß Tanzkampf, so Capoeira zwischen zwei Katzen. Und du kotzt aus beiden Nasenlöchern. Echt, das ist so... Dann hast du keinen Bock mehr. Aber jetzt kommen wir zu einem Film, ja, den ich auch scheiße fand, aber der ist trotzdem Kult. Und ich fand ihn nicht scheiße.
Zum Original.
Ja. Und zwar zu RoboCop aus dem Jahre 1987 von Paul Verhoeven oder Paul Verhoeven, ich bin mir nie sicher, wie man das ausspricht.
Weiß ich,
whatever.
Weiß ich, glaube ich, auch nicht.
Mit Nancy Allen und Peter Weller. Und es geht um den RoboCop. Und zwar ein Polizist, der bei einem von einer Gangsterbande so dermaßen in Stücke geschossen wird. Also der Film ist ultra brutal. Also der ist, das Remake ist ein Witz. Also das Remake kannst du einem Sechsjährigen geben. Den Film, der ist wirklich echt heftig. Also
deswegen wurde das Remake ja auch so hart kritisiert.
Ja, also der Film ist wirklich unglaublich brutal. Also guck, der steht da und ihm wird halt einfach sein Arm abgeschossen. Und zwar so richtig, also mit einer Schrufel so BAM! Und seine ganze Brust platzt so auf und er ist halt wirklich komplett zerschossen und tot. So, und dann reviven sie ihn und machen ihn zu einem Robotermenschen, der irgendwann, also der sozusagen als seelenloses Individuum den neuen Polizisten der Zeit darstellen soll und sozusagen als Serienmodell irgendwann auf den Markt kommen soll und sozusagen die Straßen der Städte sicher machen soll, der dann aber natürlich zu seiner alten Persönlichkeit zurückfindet und dann Rache sucht. Und damn, es ist schon echt krank. Aber es ist lustig, es hat auch einen geilen Flair, es ist halt dieser Paul Verhoeven. Ich weiß es nicht, also es gibt beide Seiten, ich weiß nicht genau, wie man ausspricht. Hat auch wieder so einen Touch von Starship Troopers, den ich auch feiere. Ja, einer meiner All-Time-Favorites, ja. Der ist echt super. Hat auch wieder so ein bisschen so Sozialkritik drin. Es ist total lustig. Und es ist auch wirklich unangenehm. Da gibt es so eine Szene, da wird gezeigt, was er als Robocop zu essen bekommt. Und das ist halt so irgendeine Popelgrütze, die halt, ey, du denkst so, du isst einen Löffel und spuckst nicht nur einen wieder aus. Also es ist wirklich so ein,
okay,
so ein Brechwurz. Echt widerlich. Echt cooler Film.
Echt cooler Film.
Ich wollte jetzt nicht mit echt widerlich enden.
Also ja, es ist doch schön. Ist
Robocop gut, aber nicht so gut, wie man... Also er ist schlecht gealtert trotzdem.
Ja, das ist... Okay, dann komme ich zu einem Film, der als Buch sehr viel erfolgreicher war. Einfach weil er ein skandinavischer Film da wurde und keine Hollywood-Produktion.
Ja, es und der Titel ist sowas von Duh.
Ja, das ist... Der Titel ist die Prämisse, also so ein bisschen. Aber der Film ist... Also ich brech's mal runter. Es geht um der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Wie gesagt, eine skandinavische Produktion ist aber... also ist auf jeden Fall ein schöner Film. Und es geht eben um diesen 100-Jährigen, der einfach an seinem Geburtstag verschwindet und dann irgendwie eben nirgendwo landet und aber aus Versehen den Koffer von so einem Nazi-Typen mitgenommen hat, also von so einer Rockergruppe eher, so einer Motorradgruppe, weil der sollte auf den aufpassen, weil, während er auf dem Klo ist, aber sein Bus ist doch gefahren. Er hat sich doch gerade von seinem letzten Geld, was er noch in der Hosentasche hatte, ein Busticket gekauft, also geht halt im Bus, nimmt den Koffer mit. Und dann ist er eben am nächsten Bahnhof, wo halt einfach nichts ist, außer noch dieses Bahnhofshäuschen, wo halt ein Typ drin wohnt. Und ja, mit dem freundet er sich dann an. Dieser Rocker-Typ spürt ihn dann auf und er schlägt ihn halt K.O., weil er gerade den Typ vom Bahnhofshäuschen bedroht hat. Und der 100-Jährige schlägt den Rocker-Typen K.O. Mhm. Und die legen den dann so lang in die Kühlkammer und ja, haben dann erstmal ganz schön viel Geld, denn in diesem Koffer ist Geld. Mhm. Eine Menge Geld. Und
Geld.
Geld. Ja, und machen sich dann damit auf den Weg. Und es ist halt so ein bisschen, der 100-Jährige ist halt so ein bisschen, ja, naiv teilweise, immer noch, trotz seiner 100 Jahre. Aber er hat immer so eine recht positive Sichtweise auf alles. Und ein Großteil vom Film wird auch davon ausgemacht, indem er erzählt, was er denn schon alles erlebt hat. Und der hat halt echt wirklich, also... Der hat halt...
Er ist aus dem Fenster gestiegen und verschwunden.
Nein, was er halt damals alles erlebt hat, der hat halt... er hat Stalin getroffen, er hat mit ihm getrunken, er hat dann als Spion gearbeitet, er hat Albert Einstein getroffen, er hat den dummen...
Mit ihm getrunken, ihn als Spion gearbeitet.
Er hat den dummen Bruder von Albert Einstein getroffen, das war dann sein bester Freund, Herbert Einstein.
Hat er echt einen dummen Bruder gehabt?
Das weiß ich nicht, ob das stimmt. Jedenfalls, er trifft sehr viele bekannte Persönlichkeiten im Laufe der Zeit. Und es ist sehr witzig, was passiert. Und das Ende ist einfach sehr, sehr schön und versöhnliches allgemein. Ein viel good Movie, über den man eigentlich jetzt nicht so viel nachdenken muss, um ehrlich zu sein. Und der hat, glaube ich, irgendwie sowas, so ein 7er Rating in dem Dreh rum. Und das würde ich auch geben. Also der macht halt Spaß für die Zeit, die man sieht. Und dann war es das auch. Und das ist aber auch manchmal völlig in Ordnung, so einen Film zu haben, finde ich.
Ich finde nur den Titel lustig. Das ist genauso wie der 100-Jährige, der nichts mehr aß und verhungerte. Oder der 100-Jährige, der verhungerte und starb.
Yay.
So eine vollkommen Captain Obvious Konklusion.
Ja, schon. So, dann kommen wir, um noch durchzukommen, was wir, glaube ich, sogar noch schaffen, zu deinem nächsten Ajin, wie spricht man das aus?
Ajin. Eine extrem neue Serie, die gerade auf Netflix läuft, ein Netflix Originals, wie man so schön sagt. Eine Serie aus dem Jahre 2016, also dato aktuell. Eine Staffel ist bis jetzt raus, ist nach einem Manga.
Also es ist ein Anime.
Genau, es ist ein Anime, es ist nach einem Manga gemacht.
Ja.
Und es geht um die Ajin oder Demi-Humans, also Halbmenschen. Und es geht darum, es gibt anscheinend Halbmenschen auf der Erde, die aber nur erst merken, dass sie Halbmenschen sind, wenn sie gestorben sind und einfach wieder aufwachen. Und diese Halbmenschen haben eine Art eternalen Beschützer. Also ein dunkle Materievieh, was nur Ajin sehen können oder Leute, die kurz vor dem Tod sind oder extrem Stress verspüren. Also wenn du zum Beispiel gerade Todesangst hast oder sowas, dann kannst du die auch noch sehen. Oder wenn es klar ist, der wird dich jetzt umbringen, okay, dann können die das sehen. Das ist halt im Prinzip ein Film, eine Serie, die halt das Leben eines Jungen beleuchtet, der halt irgendwann rausfindet, dass er ein Ajin ist, weil er über irgendwas nachdenkt und dann von einem Bus überfahren wird. Und die Serie ist schon echt brutal. Da gibt es dann auch ich muss es irgendwie anders aufziehen, das klingt so langweilig so. Also es ist so, das Problem ist, bei den Ajin, die werden von den Behörden gejagt und das Land, was die meisten Ajin hat, ist im Endeffekt das mächtigste, weil sie sozusagen mehr Technologie testen können. Weil dadurch, dass Ajin nicht sterben, kann man sie für kugelsichere Westen testen. Schmerzmittel testen.
Okay.
Und so Sachen. Und das wird halt auch gemacht. Und das Problem ist, die Ajin wollen halt untertauchen, aber es geht nicht, weil es verschiedene Behörden gibt, die sie immer wieder aufspüren. Und es gibt Möglichkeiten, sie umzubringen. Und jetzt ist halt dieser neue Ajin rausgekommen und er stellt alles ein bisschen auf den Kopf, weil er ungewollterweise einer Ajin-Terrorgruppe beitritt, die sozusagen die Gleichberechtigung der Menschen, der Ajin
zu den Menschen. Also ist es auch allgemein bekannt, dass es die gibt. So ja, für jeden.
Genau, aber mehr oder so halb.
Okay.
Also es ist, also jeder weiß irgendwie, dass es wohl welche gibt und die bekannt sind, dass es irgendwie 49 gibt auf der ganzen Welt. Aber es müssen viel mehr sein, weil allein in Japan sind es halt schon ein paar hundert.
Okay.
Oder ein paar zehn, aber es sind trotzdem mehr als bekannt gegeben wird. Vor allem weil halt die sozusagen bekannt sind, alle in diesen Anstalten sind, dort gefoltert werden. Und es geht halt um den Kampf, um die Menschheit im Endeffekt, weil diese Terrorgruppe in der Lage ist, jeden umzubringen. Und es gibt halt echt geile Kampfszenen, weil die können halt einfach immer wieder aufstehen. Egal wie sie runtergeschossen werden, sie stehen halt einfach wieder auf und kämpfen weiter. Und das hat schon echt fette Szenen. Das ist schon extrem cool. Und hat auch einen schönen Stil. Und ich habe das wieder eine der wenigen Serien, die ich komplett durchgesuchtet habe, innerhalb von, glaube ich, 3 Tagen oder so. Hat 13 Folgen. Ja. 40 Minuten, glaube ich. Und ist extrem cool. Ist auch super gut synchronisiert auf Deutsch.
Ja,
das gibt's auch in Dolby Digital 5.1 und ich glaube, es gibt momentan 8 Manga-Bände. Irgendwie sowas, so um den Dreh. Ist auf jeden Fall extrem cool. Also auch super geiler Soundtrack, könnt ihr mal auf YouTube gucken. Da gibt's, sucht einfach nach Ajin Ost, also das Official Soundtrack und da findet ihr
den Soundtrack.
Vor allem der Theme-Song ist richtig fett.
Okay, ist dann die nächste.
Theoretisch später mal einblenden.
Einen
Ausschnitt.
Können wir machen.
Okay.
Wie ist denn die nächste Serie, beziehungsweise Miniserie, Halo The Fall of Reach?
Ist gar keine Serie, es ist ein Film, das Lustige.
Wie steht, dass es 3 Episoden sind?
Also auf Netflix gibt es ihn als Film. Ich weiß nicht, ob es wirklich 3 Episoden sind. Es geht auf jeden Fall um Halo, Halo The Fall of Reach. Ich kenne mich leider nicht im Halo-Universum aus, also gar nicht, das ist das Problem. Aber ich würde gerne, ich wollte mir mal alle Games holen, die mal durchzocken, aber habe ich bisher noch nicht getan, weil es sauteuer sind. Nee, doch, ich habe keine Xbox. Ich habe verschiedene Ausreden, warum ich es noch nicht gemacht habe. Ja. Ich will es auf jeden Fall noch machen. Es geht jedenfalls um das Spartan-Programm. Und das Spartan-Programm, also das ist ja Spartaner-Programm. Das
Halo-Ding.
Genau, Master Chief. Die Entstehung des Master Chiefs wird in Halo The Fall of Reach behandelt. Und das ist es eigentlich auch schon. Und es ist extrem cool. Das ist,
macht es Sinn, das zu schauen, wenn man Halo nicht gespielt hat?
Ja, es ist ein ganz geiler Film, weil es hat...
animiert aber.
Ja, es sieht unglaublich geil aus. Und es hat so diese... Es hat so diesen, was auch bei Starship Troopers angesprochen wird, dieses Verheizen von Soldaten.
Okay, ja.
Also auch als Thema, und das ist extrem cool. Und da gibt es halt diese, es gibt halt irgendwie 75 Kinder, die halt rekrutiert werden auf die brutalste Art und Weise. Das musst du aber gucken, um es zu verstehen. Also es ist so, die Kinder... Die Eltern dürfen nicht wissen, dass die Kinder in diesem Spartan-Programm sind, und die Kinder dürfen nicht wissen, dass ihre Eltern, oder vielleicht dürfen sie es sogar wissen, auf jeden Fall ist es so, dass ein Klon, also die Kinder werden in diese Forschungsanstalt geholt, und dann wird ein Klon in das Leben der Eltern gesetzt, der aber nur, der total doof ist, also wie als würden sie geistig behindert sein plötzlich, und nach ein paar Wochen stirbt. Also im Endeffekt, für die Eltern stirbt das Kind wird dann aufgezogen zu einem Supersoldaten. Okay. Und im Zuge des Trainings und der Maßnahmen und auch der biologischen Veränderung sterben halt viele. Ich glaube, es haben irgendwie 29 von 75 überleben oder so.
Okay. Krass.
Und es ist schon heftig. Also es ist auch echt brutal, aber es ist echt extrem geil. Da gibt es auch so eine schöne Szene, da ist so ein kleiner Gnom, der rennt irgendwie so auf die zu, und die haben halt einfach so eine fette Schrotze und rotzen ihm halt in seinen Kopf rein, und der platzt halt an die ganze Wand. Und es ist so voll übertrieben, aber es, also wahrscheinlich wäre es in echt wirklich so, dass das Vieh so zerplatzen würde. Und es ist halt angemessen brutal, und es ist echt cool. Also kannst du dir gerne mal angucken.
Das okay. Ist super. Dann habe ich gesehen, Unbreakable Kimmy Schmidt Staffel 2 kam jetzt raus, auch ein Netflix Original, wie vorhin die Serie von dir. Ja, sehr schönes Ding, dass eine zweite Staffel kam, denn die erste war super. Die Prämisse aus der ersten Staffel kann ich mal noch weiter erklären. Es geht darum, dass 4 Frauen gefangen gehalten wurden.
Dass 4 Frauen gefangen halten.
gefangen gehalten wurden von einem Typ namens dem, oder der sich The Revenant nennt.
Ey, das wäre voll lustig. Ich wäre vor, The Revenant wäre wirklich dann irgendwann eingefroren und würde überleben, und dann...
Hält er sich die... Ja, aber wird gespielt von John Hamm, dem Typ, der unter anderem bei Mad Men die Hauptfigur spielt.
Und der ist nicht der Anfang, dieses Songify This?
Ja, das habe ich dir, glaube ich, mal gezeigt.
Songify This!
Ja. Ja. Sehr schönes nice. Ding. Und jedenfalls werden die gefangen gehalten für 15 Jahre, kommen dann frei, und eine von denen, eben Kimmy Schmidt, geht dann nach New York. Und dieses New York, das man da sieht, ist so ein sehr klischee-mäßiges, überdrehtes New York. Aber es ist nicht so, dass hier die Klischees jetzt irgendwie so, haha, schau mal, hier, keine Ahnung, die Schwarzen leben im Ghetto oder sowas, sondern es ist eher dieses, dass dann mit den Klischees sozusagen gearbeitet wird und dann damit Witze erzählt werden. Also nicht, es wird nicht darüber gelacht, sondern wirklich damit gelacht. Man sagt man ja immer Kindern, ja, die lachen dich nicht aus, die lachen mit dir. Bei der Serie ist es wirklich so.
Ha, wir sind alle Schwarze, die im Ghetto leben. Ha, 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 ha. Oder wie?
Naja, du müsstest dir, wenn wir jetzt mal bei dem schlechten Beispiel von mir bleiben, dann würdest du sozusagen mal eine Episode haben, wo, also es geht ja eigentlich immer um Kimmy Schmidt, aber jedenfalls hättest du dann eine Episode, wo du dann halt irgendwie so das Leben von einem Schwarzen im Ghetto hast und was ihm so Lustiges passiert. So in dem Dreh ungefähr. Bisschen schwer zu erklären. Aber super geschauspielert, geschrieben von Tina Fey, die auch 30 Rock zum Beispiel geschrieben hat, Comedy-Autorin. Und sie ist bekannt für ihre Wortwitze, schon bei 30 Rock, und das macht sie in Kimmy Schmidt, Unbreakable Kimmy Schmidt weiter. Und das ist Teil, ich liebe halt diese Wortwitze, und das ist so genial teilweise. Jetzt fängt sie auch wieder an, selber mitzuspielen. In Staffel 2 spielt sie eine Psychologin, die so bei der Hälfte reinkommt. Und das ist echt genial. Zum Beispiel, sie gibt dann Kimi Schmidt so Sticker, von wegen, du warst jetzt gerade in dieser Sitzung, warst du gut. Und das sind aber eigentlich für Kinder. Und da ist dann halt so eine Grapefruit drauf und dann steht I'm feeling grape. Also ich habe es auf Englisch geschaut, würde ich euch auch empfehlen, weil die Wortwürze funktionieren im Deutschen echt nicht. Ich habe es mal ausprobiert, das geht nicht. So, jedenfalls kommt sie dann in der nächsten Sitzung zurück und so sagt so, also Kimi Schmidt sagt zu ihr, I don't want any more stickers, I'm not feeling grape. Und dann sie als Psychiaterin sagt so, oh, but I want you to feel grape. Ah, sorry, I'm very sorry, very sorry. Also Barry, sorry. No. Ja, und dann so, oh, come on, Banandria. Weil sie heißt halt Andrea. Ja. Und es sind schon sehr geile Wortwitze auch dabei, abgesehen von diesem. Und wird ein bisschen emotionaler, nicht mehr ganz so sehr auf Witz, aber ist immer noch schön. Und es lässt sich halt super wegschauen, also so in einem Rutsch. Dann kommen wir jetzt zu meinem nächsten, was bei mir auch gleichzeitig Much Wow Such Crap ist. Das flechte ich jetzt einfach mal so ein.
Oh, dann mache ich mit, weil ich habe vielleicht ein wenig konträre Meinung.
Naja, bei dir hätte ich sonst dein letztes genommen.
Nee, da habe ich gar keinen Bock lang drüber zu reden.
Echt nicht?
Nee.
Schade. Gut, gibt's auch ehrlich gesagt nicht so viel drüber zu reden.
Nee, das kennt eh jeder.
So, weil es geht bei mir auf jeden Fall um Snowpiercer. Ein Film, den ich jetzt endlich mal gesehen habe. Ein koreanischer Film mit Chris Evans in der Hauptrolle.
Jon Ho Bong?
Ja.
Sehr lustiger Name.
Und wir haben Chris Evans in der Hauptrolle, der eben auch Captain America spielt. Wir haben noch Tilda Swinton dabei und Kang Ho Song. Tut mir leid, kann ich nicht ganz ansprechen. Ed Harris ist auch dabei, John Hurt auch dabei. Also ist doch recht gut besetzt dafür, dass sie so ein recht kleines Budget hatten. Und dafür, dass das Budget so klein war, sieht der Film auch echt gut aus. Also worum geht's denn überhaupt? Ich muss dazu sagen, der Film hat mich nicht komplett überzeugt, aber ich finde die Prämisse an sich einfach so geil. Also in der ersten Minute vom Film wird schon gesagt, ja, die Klimaerwärmung hat die Erde wirklich fast komplett kaputt gemacht und Forscher haben jetzt etwas dagegen entwickelt, nämlich CW7. Und dieses CW7 soll das Ganze runterkühlen und wird in der Atmosphäre verteilt. Allerdings kühlt es alles so weit runter, dass eine ewige Eiszeit über die Erde sozusagen hineinbricht.
Hot Kool-Aid.
Ja. Und jetzt gibt es aber einen Zug, der noch um die ganze Erde fährt. Und das hat nämlich ein zugverrückter Typ, hat vorher, das wird auch zwischendrin erklärt, der hat halt einfach Schienen über die ganze Erde verlegen lassen und so weiter. Er wollte nämlich diesen
Zug. Das musst du anders sagen. Er war der Tycoon des Railroad-Imperiums. Also ihm haben alle Eisenbahnen der Welt gehört und er hat einfach alle zu einer mega fetten Eisenbahn verbunden.
Genau, und er wollte eben diese eine Eisenbahn haben, die einmal im Jahr die ganze Welt umfährt sozusagen. Beziehungsweise nicht so kreisrum drumrum, aber die Welt abfährt. Und das macht sie auch. Und die fährt auch immer weiter. Und da sind jetzt alle letzten Überlebenden drin. Und da konnte man sich eben Tickets kaufen und die waren unterschiedlich teuer. Und die waren auch begrenzt und das ist alles vor 17 Jahren passiert. Und man sieht so am Anfang die hinteren Waggons. Und da leben viele Menschen auf sehr engem Raum. Sie haben wenig Platz zum Schlafen. Sie bekommen nur solche Proteinblöcke, die nur so schwarzes Glibber sind zum Essen. Und man erfährt aber relativ schnell, dass es in den Waggons weiter vorne wohl schöner ist zu leben. Und da bildet sich jetzt eine Rebellion heraus um Chris Evans eben herum, der diese anführt. Und man kann jetzt auch schon verraten, das ist ein minimaler Spoiler, dass sie sich dann eben weiter im Zug nach vorne kämpfen. Und eine Sache will ich mal vorweg sagen, das Set-Design ist unglaublich gut. Also ich liebe jeden einzelnen Waggon mit den ganzen Details und alles, was sie da drin haben. Und wenn man gerade weiter nach vorne zu den Reicheren sozusagen geht, ist das echt geil gemacht. Und die Welt ist in sich bis kurz vorm Ende auch sehr sinnig alles. Das hat alles einen Sinn, dass das so funktioniert und so weiter, was auch Wasserversorgung und so weiter angeht. Wird manches aber auch sehr spät erst erklärt, also sollte man dann auch zu Ende schauen. Das ist so ein kleiner Hint an dich. Und ja, ich fand den Film sehr gut. Er ist teilweise wirklich brutal, ist ab 16 Jahren von 2013. Ich fand den wirklich, wirklich gut. Also mir hat er gefallen. Allerdings muss man sagen, dass das Ende, also ich nehme es auch sozusagen zu zwei Händen, das Ende ist zwar schön, aber ein bisschen einfach haben sie sich gemacht. Aber trotzdem würde ich ihn auf jeden Fall empfehlen, allein wegen der Prämisse. Ist zwischendurch sehr spannend, hat so ein, zwei Längen, aber er ist dann doch so spannend, dass man noch dranbleiben möchte. Also würde ich auf jeden Fall empfehlen, Snowpiercer, sehr guter Film. Einfach, wenn euch die Prämisse irgendwie anspricht, dann schaut euch den an. Schaut euch mal den Trailer an, der Trailer ist auch ganz gut gemacht. So, dazu wolltest du jetzt was sagen. Was hältst du denn von dem Film? Snowpiercer.
Ich sag's nicht, ich werde ihn mir nochmal angucken. Okay. Vielleicht war ich auch etwas betrunken, als ich ihn gesehen habe.
Okay, dann lassen wir das.
okay, ja gut, okay, komm. Darfst du weitermachen? Ich habe einen Kinofilm gesehen, der jetzt gerade in den Kinos ist. Ja. The Vision. Von, mit und auch ohne Visions.
Visions heißt er, okay.
Sag ich doch. Genau, und das Bild zeigt eine schwangere Frau, die irgendwie so, so ein Gesicht macht.
Okay.
Mit Isla Fisher und Anson Mount.
Ja,
und Gillian Jacobs.
Genau, das bekannteste.
Ja, und es geht halt darum, die Gillian Jacobs spielt doch die eine aus Community.
Genau, die spielt die Britta aus Community.
Da spielt auch Sheldon Cooper mit.
Jim Parson?
Mhm.
Okay. Ja, worum geht's
denn? Aber er ist Sheldon Cooper. Das ganze Kino hat gelacht, als wir das geguckt haben. Es war so lustig. Also kommt da Sheldon Cooper als Arzt und alle so, lol. Nicht euer Ernst, muss dann lachen. Seine Rolle hat nicht funktioniert, aber der Rest war super.
Okay.
Also es geht halt darum.
Es ist ein Horrorfilm.
Ja, genau. Die Schwangere. Ich nenne sie nur noch die Schwangere, weil ich habe ihren Namen vergessen.
Ist ja egal.
Sie wird auch in der IMDb-Beschreibung auch nur als die Schwangere erwähnt. Eine pregnant woman. Die Schwangere hatte einen Autounfall, als sie noch nicht schwanger war. Und dabei starb ein Kind im anderen Auto. Ein Baby.
Okay.
So.
Ich habe schon so eine Ahnung, in welche Richtung es geht.
Daraufhin bekam sie Depressionen. Daraufhin bekam sie Medikamente gegen die Depressionen. Daraufhin beschlossen sie und ihr Mann, ein Leben neu anzufangen und einen Weinberg zu kaufen in Nordamerika und diesen, also mit einem dazugehörigen Haus und einem großen Gelände, und diesen zu bewirtschaften. Als sie sich dann dort einfindet, beginnen Visionen ihr Leben zu plagen. Sie ist nicht mehr in der Lage, Realität von Fiktion zu unterscheiden, und alltäglicher Alltag wird von verschiedenen verstörenden
Dingen,
ja, Situationen geprägt, und sie findet in ihrer Babygeburtsgruppe Britta, ihre neue Freundin, die heißt nicht Britta, aber damit, ne?
Hier. Ja, okay.
Gillian Jansen.
So.
Jacobs.
Ja, jedenfalls.
Gillian Jansen habe ich auch letztens gehört. Den Namen gibt's auch.
Okay.
Ich glaube, es war ein Pornostar. jedenfalls.
Wo geht's jetzt, Tim?
Ja, die hat halt diese Vision. Deswegen heißt es auch die Vision.
Ah, und das sind wohl horrifying Visions, oder?
Ja, sag ich doch. Alltag nicht mehr möglich.
Ja, okay.
Genau. Und am Ende stellen sich dann mehr oder weniger alle, also nicht am Ende, sondern schließlich stellen sich dann irgendwann alle gegen sie, weil ihr keiner glaubt. Und deswegen bekommt sie Medikamente und sie wird total dröge, so da. Und aus irgendeinem Grund sterben dann auch Leute um sie rum. Aber sie hat nichts damit zu tun. Und ich war stolz, auf in meinen ersten Horrorfilm ins Kino zu gehen. Also,
echt?
Okay. Und er war nicht gruselig.
Ja, hört sich auch wirklich nicht so gut an.
Ja, war ganz nett. Also, ganz ehrlich, ihr müsst ihn euch echt nicht angucken. Er dauert anderthalb Stunden, nicht aber mal. Er fühlt sich an wie...
Er dauert ja nicht mal anderthalb
Stunden. Er fühlt sich an wie drei. Also wirklich. Am Ende ich bin wirklich fast eingeschlafen an manchen Stellen. Und am Ende wird ihr Bauch von einem Skalpell von Britta aufgeschnitten, um das Baby rauszuholen, weil die war in dem anderen Auto drin und ihr Baby ist gestorben und sie hat sich nur mit ihr angefreundet, damit ihr am Ende, dass sie das Baby nehmen kann.
Wow. Okay.
Ja. Das war's dann auch. Und die Visionen waren, also die Visionen, das wird dann später gesagt, waren anscheinend an diesem Haus behaftet als ein verfluchtes Haus. Aber das waren alles Visionen von vor 200 Jahren auf den Punkt, wo die Freundin, die vermeintliche Freundin, ihr den Bauch aufschneidet. Also alles führt zu dieser einen Nacht, wo das passiert. Okay. 200 Jahre vorher. Das heißt, eigentlich ist es falsch aufgezogen, die letzten Ereignisse zu nehmen. Die letzten 5 hätte man vielleicht ein bisschen früher anfangen sollen. Aber da gibt es ein schönes italienisches Haus.
Das ist doch
nett. Und dann dachte ich mir so, dass man wieder einen guten Käse und einen Schluck Rotwein gönnen.
Also Italien ist jetzt nicht so für Käse bekannt unbedingt. Aber okay, ja.
Nudeln, lass mal ein großes Stück Teig essen.
Mit einem Nudelteig, ja.
Ja.
Und Rotwein. So, dann hast du noch einen ganz anderen Film gesehen. Ja,
einen deutschen Film.
Alemannia.
Ja, den habe ich als erstes in der Schule gesehen und ich fand ihn scheiße, weil es war ein Schulfilm. Ja. Den habe ich in der Schule gesehen. So. Und jetzt habe ich ihn nochmal gesehen.
Alles war gut.
Ja, ich saß mit meiner Mutter, saß ich am Küchentisch.
Deine Mutter?
Ey, deine Mutter ist so fett, ihr Arzt befand Blutgruppe Met. Zitat aus was?
Keine Ahnung.
Böhmermann-Gedicht, mein Freund. Böhmermann-Gedicht.
War das aus dem Schmähgedicht? Ja, ich habe es nur einmal gehört.
Pervers verlaust und zoophil, Rezrep, Fritzel.
Jetzt nicht, dass du auch noch verklagt wirst hier.
Ich brauche stimmt.
Für die nächsten
Podcasts. Ja, okay. Auf jeden... Oh, das ist lieb.
Ja.
Bussi. Okay, also Alemannia... Ne, genau. Ne, also ich saß mit meiner Mutter... In der Küche, haben Kaffee getrunken, dachte nur so, ey, mach doch mal einen Fernseher an, beide müde, lass schon mal einen Film gucken, ja? Mach mal einen Fernseher an, lief der Alemannia, willkommen in Deutschland. Ich so, ey, Mutter, ist ein Film, könnte dir gefallen, lass mal gucken, bis mein Kaffee fertig ist, dann kann ich hoch, ne? Tschüss. So, Fernseher angemacht, angefangen.
Und ja, so fesseln, dass du einfach da
gekommen bist. Nee, der war wirklich schön. Also dieses Bild der Schule verzerrt doch einiges.
Ja, das stimmt.
Im Nachhinein fand ich auch Wilhelm Tell gut.
Ich fand's,
obwohl ich es beim Lesen selbst scheiße fand.
Ja, gibt so ein, zwei Sachen. Ja. Aber was ist denn jetzt mit Alemannia?
Also geht's? In Alemannia, das ist echt geil. Da geht's, das ist von Yasemin Samderili.
Okay.
Und da geht's um eine Einwanderfamilie, den 1.000.000. Und einen Einwanderer Deutschlands in dieser Arbeiterperiode, mhm. wo sie die Leute aus Türkei die importiert haben.
Ja.
Ja. Die Importkräfte.
Mhm.
Und die müssen sich halt irgendwie einleben und es geht halt so auch um die Familie. Und das Lustige ist, die reden Deutsch und alle anderen reden so, wie es für die Türken klang. Also so, ja, ich hätte gern Brot. Schlünde? Brot. Schlünsne Flünsch. Also so wie es halt für andere klingt, wenn Deutsche Deutsch sprechen. Also
ja, okay.
Wenn, es war echt lustig und da gibt es halt echt ein paar coole Szenen. Und so, Blut. Ja, Brot, richtig, Brot, Eier, Brot, Eier, Döpfe, nee, schicke, so nach dem Motto. War ganz lustig und dann gibt es halt so Einkaufsszenen und am Ende fahren sie dann halt alle nochmal zurück in den Urlaub und es ist dann immer so ein Mischmasch aus Szenen von jetzt und von Szenen von früher, als die Kinder des Arbeiters noch Kinder waren. Jetzt sind sie dann erwachsen und haben selbst schon Kinder und die Kinder haben zum Teil auch schon Kinder. Und es ist echt schön und es ist einfach irgendwie ein Familienfilm und...
auch viel gut.
Mhm.
Schönes Ding.
Ja, ist ganz...
Dann kommen wir zu meinem letzten, nämlich Suits Staffel 4. Ja, die ist nämlich jetzt endlich auf Netflix erschienen und da konnte ich mal endlich weiterschauen. Und Suits ist eine Serie, produziert von den USA, also dem Sender, die auch Mr. Robot übrigens produziert haben. Und... sorry, musste sein. Ja, jedenfalls eine Dramaserie. Es geht um zwei Anwälte. In der ersten Folge wird schon klar, der eine davon ist eigentlich kein Anwalt, der hat betrogen, der hat gar kein Jura-Studium und der andere hilft ihm so ein bisschen und nimmt ihn in seine Kanzlei auf. Das ist in der allerersten Folge überhaupt. Und jedenfalls gab es da schon 3 Staffeln und jetzt gibt es auch eine 4. Und die habe ich jetzt endlich mal geschaut und es bleibt gut. Die 3. hatte so einen kleinen Hänger, muss man sagen. Erste und 2. waren sehr gut, die 3. joa. Und die 4. ist jetzt auf jeden Fall wieder besser geworden und es freut mich sehr. Und ich hatte jetzt eine große Pause zwischen 3. und 4. Staffel und ich hatte so ein richtiges Homecoming-Gefühl.
War das schön.
Dieses, ist wieder heim. Schönes Ding. Mag ich sehr. Es gibt mittlerweile schon 6 Staffeln.
Viva la Resistance.
Ja, aber auf jeden Fall eine sehr schöne Serie, die man sich auf jeden Fall anschauen kann, wenn einen denn die Pilotfolge hookt, weil so viel anders wird es nicht, kann man mal sagen. Aber auf jeden Fall ein nettes Ding. Dann kommen wir zu deinem letzten...
Nicht den Titel sagen.
Ich sag's auch nicht, ich wollte es nur zu deinem
letzten... In diesem Film kommt eine legendäre Szene vor, die da lautet...
Schön.
Die da lautet...
Oh Gott, muss ich jetzt mitspielen?
Nein.
Okay, gut.
Ist in Ordnung. Diese Uhr gehörte deinem Großvater. Er wurde im Krieg gefangen genommen und
Da uns Besitz verboten war, musste er sie verstecken. Er trug diese Uhr 7 Jahre lang in seinem Arsch. Dann bekam er eine Entzündung und wurde krank. Und so trug ich sie weitere 9 Jahre in meinem Arsch. Und dann er wieder 3 Jahre. Hatte er seine Uhr in seinem Arsch. Und nun gebe ich sie dir. Verstaue sie gut. Ja, das ist die Arschszene. Das ist sehr lustig. Es geht um Pulp Fiction. Ein Film vom...
Da sind allgemein, ich gehe hier gerade auf IMDb die Zitate durch und da ist so gutes Zeug dabei.
Ja.
What's your name? Butch. What does it mean? I'm American, honey. Our names don't mean shit. Oh Mann. Ich suche eigentlich gerade die Quarter Pounder-Szene oder das Zitat, dass ich das auch wirklich nochmal hier. And you know what they call a quarter pounder of cheese in Paris? They don't call it a quarter pounder of cheese. No man, they got the metric system. They wouldn't know what the fuck a quarter pounder is. Then what do they call it? They call it a royale with cheese. A royale with cheese? What do they call a Big Mac? Well, a Big Mac's a Big Mac. But they call it Le Big Mac. Le Big Mac. What do they call a Whopper? I don't know. I didn't go into Burger King.
Ja, ist schon gut.
So eine geile Szene. Und natürlich auch hochkarätig besetzt. Mit John Travolta, unserem lieben Samuel L. Jackson, Uma Thurman, die hier auch so schön auf dem Cover zu sehen ist. Ein Metascore von 94, Platz 7 bei IMDb, 8,9 Durchschnittsscore.
Auch irgendwie so ein schöner Film von Leuten, die aus irgendeinem Grund plötzlich aus dem Leben gerissen werden.
Ja, es ist ein Tarantino, ja. Sozusagen, aber ein sehr, sehr geiler Tarantino. Und ey, nach dem Film, da hast du halt auch mal was gesehen.
Ja.
Da hast du mal was gesehen.
Aber so der wirklich. Das ist auch wieder so ein Film, der irgendwie am Ende dann doch so ein bisschen anstrengend zu gucken ist.
Ja, ist klar. Einfach aufgrund der Länge, die halt 2,5 Stunden beträgt.
Ja.
Aber auf jeden Fall, ich finde, es ist ein Muss. Wenn man sich für Filme interessiert, muss man Pulp Fiction gesehen haben. Sehr schön, dass du das jetzt auch getan hast.
Ja. Hast du einen Film zu Much Wow Such Crap? Also hattest du ja Snowpiercer.
Genau, war jetzt bei mir Snowpiercer.
Ja. Ja, ich habe mir letztens nochmal The Big Lebowski angeguckt.
Ah ja, da hatten wir ja auch schon mal ausführlich
darüber geredet. Ja, ich weiß, aber ach, es ist so geil.
Ja.
Und er trinkt ja immer White Russian. Habe ich jetzt auch mal getrunken. Mm, ist das geiles Zeug.
Okay.
Schisch.
Schisch.
Schisch, Mini.
Schön. Dann würden wir uns freuen, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es heißt Dorfkino, der beste Podcast der Welt über Filme und Serien. Auch dann wieder bei euch im Ohr. Ja, der Tim macht nebenbei
auch noch... Auch dann wieder bei euch im Ohr.
Ich wusste nicht, wie ich das gerade formulieren
soll. Und um 17 Uhr hören Sie Dorfkino. Auch dann wieder in deinem Ohr. wie so eine Tagesschau durchsagen.
Ja, so ist... Na egal. Jedenfalls macht der Tim nebenbei auch noch Let's Plays. Und zwar nennt sich sein Kanal Mikrowelle. Den werdet ihr aber nicht finden, wenn ihr den einfach eingebt.
Ihr müsst nämlich suchen Mikrowelle Borderlands oder Mikrowelle Lego.
Oder ihr macht's einfach ganz schlau, geht auf www.dorfkino-podcast.de, die Webseite, die ihr eh jeden Tag besucht, und geht dann auf die aktuelle Folge oder auf irgendeine Folge. Nehmt ihr lieber die aktuelle Folge 15 und geht dann auf den Link, der unten ist.
Oder ihr folgt unserer Facebook-Page, wo der Kanal ebenfalls verlinkt ist.
Genau.
Wird. Sein wird.
Auf Facebook einfach Dorfkino.
Die ein Rework bekommen hat und fleißig Zuhörer, Schauer benötigt.
Genau, auf jeden Fall. Und natürlich auch Kommentare und Meinungen zu Filmen von euch und alles Mögliche nehmen wir gerne mit auf. Ich mache nebenbei noch einen anderen Podcast und zwar, da geht es um Gaming und das mache ich mit dem Marc und dem Fabi zusammen. Nennt sich Pixel-Stammtisch. Uns gibt es bei Facebook, YouTube, bla und natürlich auch als richtigen Podcast bei iTunes oder auf unserer Webseite www.pixelstammtisch.de. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch da mal reinhört. Ich würde sagen, damit beenden wir diese Episode. Jetzt schaue ich mal hier, jetzt schniege ich mal rein, wie lange es heute war.
Oh, das ist ja lange.
Das ist ja, als hätten wir einen Film gedreht. Also, das Drehen dauert länger, aber als hätten wir gerade einen Film geschaut. So lange.
Mit Klopause eingerechnet.
Mit Klopause eingerechnet.
Demnach wünschen wir, Felix und ich, euch einen wunderschönen Resttag, je nachdem, wenn ihr den Podcast seht.
Oder hört.
Alma seht.
Wow.
War das nicht ein Medikament, was
das gegen Kacken hilft? Ich glaube, das ist ein Abnehmmedikament. Danke übrigens nochmal für euer Geld, Alma seht. Das ihr leider nicht bekommen.
Product Placement durch Kacke.
Ja. Gut. war dann doch nicht so gut, ja, das Ende des Podcasts. Deswegen, wir hören jetzt einfach auf, weil es kommt, es wird nicht mehr besser.
Ja.
Aber nächstes Mal wird es besser.
Ja. Habet noch einen schönen Tag, die Damen und Herren.
Wünsche ich ebenfalls.
Bussi. Bussi. Bussi.